Geschichte und Technik digitaler Medien. Vierte Vorlesung, Computerarchitektur. Gehalten am 12. Mai 2010 von Jochen Kubek an der Universität Bayreuth.
Dann begrüße ich Sie zur vierten Vorlesung. Heute geht es um Computerarchitektur. Also wir haben ja die letzten drei Sitzungen uns mit der Geschichte und der historischen Entwicklung der Computer beschäftigt. Ich habe so ein paar Einblicke ja schon gegeben, so Turing-Maschine oder die Fetch-Decode-Execute-Zyklus in der Von-Neumann-Architektur. Das wird bei Ihnen aber wahrscheinlich nicht so präsent sein und deswegen fangen wir das heute nochmal in Ruhe an. Hier nochmal die Zusammenfassung, was wir also zu Beginn der 50er Jahre, als dann die ENIAC kommerzialisiert wird als UNIVAC, und verschiedene andere Firmen ja auch anfangen, Computer zu produzieren, weil die Architektur bekannt ist, hat sich durchgesetzt, dass wir einen Computer das bezeichnen, was Turing vollständig ist, also was alle Funktionen ausrechnen kann, die überhaupt mit einer Maschine berechenbar sind. Das hat Turing ja gezeigt. Also es ist keine spezialisierte Maschine. Ein Taschenrechner würde man nicht als Computer bezeichnen. Der muss schon Turing vollständig sein, elektronisch soll er sein, nicht elektromechanisch, auf Relais basierend oder ähnlichen, so wie Konrad Zuse, der ja auch so eine mit so einem Staubsaugermotor angetriebene mechanische Z1 da gebaut hatte. Binär soll er sein, nicht dezimal, weil das Binäre viel einfacher zu verwalten ist. Ein Digitalrechner ist es und kein Analogrechner. Analogrechner wie der erste Whirlwind, also der ja als Analogrechner geplant war, aber man sehr schnell an die Grenzen gestoßen ist. Der hat einen variablen Speicher und keinen festen oder ein variables Programm, also kein festes eingegebenes Programm. Der Speicher ist intern, das Programm ist intern gespeichert und nicht extern. Auch da gab es ja eine Menge Maschinen, die immer den nächsten Programmschritt von einem Lochstreifen zum Beispiel einlesen mussten. Das dauert immer sehr lange. Die Daten werden, und das ist jetzt die Von-Neumann-Architektur, aber das hat sich halt in dieser ENIAC-Gruppe auskristallisiert, die Daten werden zusammen mit dem Programm gespeichert, im gleichen Speicher und nicht in zwei verschiedenen Speichern. Das hat den Vorteil, dass das Programm sich selbst modifizieren kann, weil es auf seinen eigenen Programmspeicher zugreift. Ich hatte auch schon erwähnt, das führt dann möglicherweise auch zu Sicherheitslücken, weil natürlich man, wenn man zu viele Daten reinschreibt in den Speicher, man das Programm überschreiben kann. Das sind ja grundsätzliche Probleme, die uns heute beschäftigen. Und der Ablauf ist automatisch, nicht etwa manuell. Also man muss nicht drehen oder irgendwas drücken, sondern das Programm läuft dann ab. Und sequenziell und nicht parallel. Das ist die Von-Neumann-Architektur. Das mit dem parallelen Programmablauf hat sich ja ein bisschen geändert inzwischen durch die Mehrkernprozessoren, die aber im Wesentlichen dafür sorgen, dass verschiedene Prozesse parallel ablaufen, also eben der Browser und der E-Mail-Client oder Photoshop und eine Präsentationssoftware. Also das ist nicht so, dass ein Programm parallel läuft, das macht man auch bei Grafikprogrammen schon mal, dass also irgendwie ein Kern kümmert sich um die linke Hälfte des Bildes und der andere Kern um die rechte, beziehungsweise um das Bild und der andere Kern kümmert sich ums nächste Bild und dann kriegt man einen flüssigeren Programm, also Bildablauf hin. Aber im Wesentlichen ist die Von-Neumann-Architektur bis heute der Standard. So, wenn Sie jetzt Computer hören, dann denkt man in der Regel an sowas, also das, was auch vorhin steht, was Sie gerade benutzen. Das kann ein Desktop-Rechner sein, ein älterer, der direkt auf dem Tisch liegt. Es kann ein Rechner sein, der unter dem Tisch steht, so wie bei Ihnen, der hängt da unter dem Schrank. Oder wie bei mir ein Laptop. Heutzutage sind es dann auch PDAs oder Smartphones, das sind eigentlich alles Computer. Die Entwicklung, wie es dazu gekommen ist, haben wir dann auch im Detail gesehen. Die Frage aber bleibt, was passiert eigentlich, wenn ein Computer ein Programm ausführt? Oder die größere Frage, wie funktioniert eigentlich ein Computer? Also was passiert da im Inneren? Und deswegen, wir hatten ja die Vereinbarung getroffen, die sind zwar hier in einem Informatikkurs, aber im Zweifel wissen sie es noch nicht. Und deswegen hole ich das jetzt mal nach, dass sie mal in so einen Computer reinschauen. Hier ist die Innenansicht, wenn Sie dieses Gerät unter dem Schrank aufmachen würden, sieht ein PC von innen so aus. Ich habe Ihnen da mal was mitgebracht. Heute ist es zum Anfassen. Also hier sind verschiedene Mainboards. Die verteile ich mal. Es sind eigentlich auch genügend da, also da sollte fast jeder eins kriegen. Dass Sie es mal einfach anfassen. Bitteschön. Hier, ich komme noch mal. Geben Sie es einfach mal weiter, also Sie können eins vor sich halten. Ich gucke mal, was ich so habe, sonst müssen Sie es nochmal durchreichen. Ich habe noch zwei. Die sind alle unterschiedlich, aber irgendwie auch alle gleich. Also das ist ja das Schöne, ich kann mit diesem Mikro hier rumlaufen. Ich gebe Ihnen noch eins und Ihnen noch eins. Das ist sogar auch beschriftet. So, und das gehen wir jetzt mal im Einzelnen durch, was da für Bauteile drauf sind. Also was Sie hier sehen, ist nicht nur das Mainboard, was Sie da in der Hand halten, sondern was Sie hier sehen, ist zusätzlich auch das Netzteil. Das ist der große Block auf dieser Seite hier. Das Netzteil hier ist der Lüfter. Die meisten von Ihnen werden keinen Lüfter haben. Und eine Menge Peripherie, also Stecker, die Sie haben, und Speicherchips und natürlich das Gehäuse. Wenn Sie in so einen Computer reinschauen, sehen Sie erstmal eine Menge Kabellage. Das liegt aber daran, dass das Netzteil, hier Power Supply, natürlich an alle, so Harddisk, CD-ROM oder Blu-ray, DVD-Brenner Strom versorgen muss und natürlich das Mainboard auch mit Strom versorgen muss. Und das Mainboard ist hier im Hintergrund. So, und die CPU selber, also die Central Processing Unit, so der Kern des Computers, ist immer unter entweder dem Lüfter verborgen, hier unter dem großen Lüfter, oder hier gibt es dann so verschiedene Heatsink, also das sind Kupferleitungen, um die Wärme möglichst schnell und effektiv abzuführen. Die Hauptplatine selber sehen Sie hier, das entspricht ungefähr dem, was Sie da vor sich liegen haben. Sie müssen vielleicht mal zusammenrücken, um zu zweit auf eins drauf zu gucken. Was sind so die Hauptelemente, die Sie sehen? Sie sehen erstmal, wenn Sie den Lüfter abnehmen, das hier ist der Sockel, wo die CPU reinkommt, also der Hauptprozessor. Ich habe eine Handvoll Prozessoren, das ist so Kleinkrams hier. Das sieht man aber auch nicht mehr. Ich gebe die mal rum, die müssten Sie mal durchreichen. Und einen von hinten. Das sind uralte Dinger, nur man sieht auch nichts. Was interessant ist an diesen CPUs, sind die vielen Beinchen. Also die haben ganz viele so, achso, hier ist noch einer mit Lüfter, den halte ich mal oben. Also die haben hier ganz viele Beine, was einfach daran liegt, dass so ein Prozessor sehr viele Kontakte braucht. Wofür die braucht, darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Also manchmal, heutzutage sind es über 100, die alle auch irgendwie benutzt werden oder die meisten von denen. Und die finden auf dem Mainboard dann entsprechend so einen Sockel, wo sie die reindrücken können. Hat den Vorteil, Sie können so eine CPU auch ersetzen. Also wenn die zu alt ist, können Sie die rausziehen und durch eine neue ersetzen. Dann sehen Sie, hier ist noch dieses Gitter. Das sind halt alles so Entlüfter, also da geht es um Belüftung bzw. Wärmeabtransport. Das sind Kühlrippen oder Kühlaggregatoren, weil diese Chips sich unglaublich aufheizen. Die dürfen aber nicht heißer werden als 85 Grad Celsius. Also beim Menschen ist ja so, ab 42 Grad zersetzen sich die Proteine und sie sterben an Überhitzung, weswegen der Körper allerhand Tricks erfindet, um den Körper zu kühlen. Und bei der CPU ist das gleiche. Ab 85 Grad brennt die halt durch. Oder so irgendwas zwischen 75 und 85. Und deswegen, aber die CPU selber hat keine Möglichkeit, also deswegen kühlt man. Also lange Zeit hat man nur diese Kühlrippen aufgesetzt, das vergrößert die Fläche und damit die Möglichkeit des Wärmeabtransports. Inzwischen muss man über Ventilatoren das noch künstlich runtertemperieren. Das Neueste ist jetzt, habe ich gesehen, Wasserkühlung auf dem Prozessor. Also nicht auf der Grafikkarte, sondern Sie haben so eine Wasserleitung wie Kapillargefäße, die sich auch aufteilt wie im Körper, der dann dafür sorgt, dass die Wärme abtransportiert wird. Und mit diesem Wasser können Sie dann Häuser beheizen. Also Sie nehmen warmes Wasser, 60 Grad, schon heiß. Das kühlt den Prozessor auf 85 Grad runter oder auf 80 Grad und heizt sich selber auf. Das Wasser, und dieses Wasser wird dann in Heizungen geleitet. Und das ist für Rechenzentren nicht uninteressant, weil sie dann die Abwärme ja auch irgendwie sinnvoll nutzen können. Ansonsten würde das einfach, sie brauchen Energie, um Energie zu verbrennen. Also das sind diese typischen Kühlrippen. Und dann sieht man auf so einem Mainboard, also allerhand elektronisches Zeugs, erstmal ganz deutlich sind diese Slots. Da gibt es allerhand, also hier sind solche Slots, da kommen Speicherkarten rein. Ich glaube, irgendwo ist auch in so einem Speicher bei Ihnen, ist auch so eine Speicherkarte drin. Nicht? Also Sie können da diese zwei weißen Zungen direkt bei Ihnen, wenn Sie die zwei weißen Zungen links und rechts zur Seite drücken, können Sie die Speicherkarte auch rausziehen. Das ist ein echtes Erlebnis, wenn man es noch nie gemacht hat, mal so eine Speicherkarte zu entfernen und einfach wieder einzusetzen. Also es ist gar nicht so, weil es hat so eine Form von, also lange Zeit, man guckt ja nie in den Computer rein normalerweise, und jetzt einfach mal ranzugehen und das reinzudrücken, kann ich Sie nur ermutigen, das mal rumzugeben und mal versuchen, die Zeile rauszuziehen, die Sie können. Sie können ja nichts kaputt machen, weil diese Platinen eh nicht mehr benutzt werden. Also das ist wirklich zur Anschauung. So, also das sind diese schwarzen hier. Da kommen Speicherriegel rein, hat auch hier den Vorteil, Sie können den Speicher aufrüsten. Also wenn es zu wenig ist, kaufen Sie ein neues, solange es dieses Format noch gibt, und rüsten nach. Dann sehen Sie hier verschiedene Sockel. Hier kommen Floppy Disk rein, solange es das noch gibt, oder Harddisks. Und zwar über solche Kabel. Das sind parallele Kabel. Die sehen, die haben ganz viele Adern, also da können ganz viele Informationen parallel laufen. Und die schließen die einerseits an ihre Festplatte an und andererseits halt in den Sockel auf dem Mainboard. Ich kann Ihnen das ja auch mal rumgeben. Ultra ATA. Ist alles 10 Jahre alt, aber grundsätzlich hat sich da heute gar nicht viel geändert. So, dann sehen Sie hier, soll ich noch weitere Slots, PCI-Slots. Das haben Sie zum Teil, haben Sie PCI-Slots, zum Teil haben Sie noch ältere. Hier würden Sie Grafikkarte, Soundkarte, externes Modem, Scannerkarte, also irgendwelche Peripheriegeräte reinstecken. Und die sind dann über ein Bussystem, so nennt man das, mit der CPU und dem Speicher verbunden. Da gehen wir aber noch im Detail drauf ein. Dann haben Sie hier das BIOS, das Basic Input-Output System. Das ist das erste Programm, was der Computer hat. Wenn Sie ihn einschalten, muss ja irgendwas passieren. Sonst ist es ja nur irgendwie, Strom ist halt drauf, aber passiert nichts. Dann wird automatisch das BIOS ausgeführt, das Basic Input-Output System. Das ist der Moment, wo der Bildschirm schwarz ist und dann bewegt sich ja irgendwie, da zählt er den Speicher und guckt, ob die Grafikkarte da ist, dass er was ausgeben kann, schaut, ob er eine Festplatte findet, wo er ein Betriebssystem drauf hat und das lädt er dann und dann übergibt er das Kommando an das Betriebssystem. Und hier unten haben Sie jetzt noch jede Menge Schnittstellen für Tastatur, Maus, Grafik, Videoausgang, Ethernet-Karte, Drucker, all solche Sachen, USB. Da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Und was vielleicht noch auffällt, sind diese ganzen Türmchen hier drauf, nicht? Sie haben jede Menge solche Kondensatoren zur Spannungsstabilisierung im Wesentlichen. Also das sind die Grundelemente eines Computers. Dann haben Sie noch das Gehäuse, stehend oder liegen, gibt es verschiedene Größen, Ausführungen, meistens noch mit dem Lüfter. Der Lüfter ist hier für das Netzteil, das braucht auch eine eigene Belüftung und ist nicht identisch mit dem Lüfter für die CPU. Was wichtig ist, was man aber meistens nicht sieht, ist irgendwo hier drauf gibt es eine kleine Uhr, also ein kleiner Kristall, der schwingt und den Takt des Prozessors vorgibt. Das sind diese Gigahertz, von denen immer die Rede ist, die einfach dafür sorgt, dass pro Schwingung ein Befehl ausgeführt werden kann. Also ein Befehl des Prozessors und damit das Gesamte eigentlich davon abhängt, dass diese Uhr läuft. Und hier sehen Sie, das sehen Sie häufig auch noch, so eine Batterie hier drauf auf Ihrer Platine. Auf der Batterie wird im Grunde genommen da dieses BIOS, in der Regel ist es auch in der Nähe des BIOS, da wird sowas wie die Systemzeit eigentlich, die stellen ja Datum und Uhrzeit ein und selbst wenn Sie den vom Netz nehmen und irgendwie umziehen damit, dann kennt er noch das Datum und die Uhrzeit. Warum? Weil diese Batterie ihn mit Strom versorgt und wenn Sie einen sehr alten Rechner haben, ist diese Batterie ziemlich hinüber. Und sobald Sie den Rechner vom Netz nehmen, sagt er, es ist 1970 und ich weiß gar nichts mehr und muss sich wieder neu konfigurieren. Das ist häufig dann der Fall, dass einfach die Batterie ausgetauscht werden müsste. Und da sehen Sie auch schon den Vorteil, wenn Sie sich mit dieser Technik beschäftigen, haben Sie zwei ganz erhebliche Vorteile. Zum einen verstehen Sie was von Computern, also Sie verstehen, wie es funktioniert. Zum anderen sind Sie aber nicht mehr so abhängig von dem Freund, dem Sie mal eine Pizza ausgeben müssen, wenn mal was nicht klappt. Weil Sie, das ist so wie mit dem Auto, Sie müssen natürlich nicht lernen, Ihr Auto irgendwie den Motor auseinanderzubauen und wieder einzubauen, aber Öl wechseln sollte man können, beziehungsweise einen Ölstand messen und Luftdruck prüfen, das sollte drin sein. Und so ist das mit Computern auch. Wenn es da mal schief geht, dass man zumindest in dem Fehlerbaum so die ersten zwei Äste kennt und einfach mal überprüft, ist irgendwie die Batterie in Ordnung oder guckt, ob der Speicher, wenn man den ausnimmt, ob dann irgendwas sich ändert oder dass Sie eine neue Festplatte einbauen können und solche Dinge. Das empfiehlt sich. Also das sind diese beiden. Das ist also ein Erkenntnisgewinn und ganz praktische Kompetenzen. Hier sehen Sie es nochmal, eine andere Darstellung hier rechts, das ist aus der Wikipedia. Kann man es nochmal durchgehen. Also hier ist Nummer 1 ist der CPU-Sockel, das ist dieser hier, der große Block. Der Chipsatz, da kommen wir noch drauf zu sprechen, North Bridge und South Bridge, das ist 2.1 und 2.2. Die North und South Bridge, also die North Bridge ist näher am Prozessor und unter einem eigenen Kühlkörper, weil die auch sehr heiß wird. Die verbindet den Prozessor mit dem internen Speicher, also mit diesen Riegeln hier und mit dem externen Speicher. Also die South Bridge mit dem externen, die North Bridge mit dem internen Speicher, weil der ja auf Speicher zugreifen muss. Also das sind so, das ist der sogenannte Chipsatz, den man hat. Dann haben wir hier die RAM-Sockel, schon erwähnt. Dann ein AGP, das ist für Grafikkarten-Slot, haben Sie bei sich manchmal auch drin. Das ist sozusagen hier, da würden Sie eine Grafikkarte reinstecken. PCI-Slots für Peripheriegeräte. CNR, Communication Network Riser, ist hier der Slot. Das ist für spezielle Netzwerkkarten oder Modemkarten. Ein Soundchip, in dem Fall ist Sound on Board. Also hier werden Klänge erzeugt und häufig wird auch Grafik on Board. Das gibt es auch, ich weiß nicht, ob das auf diesem hier gibt, wahrscheinlich nicht. Hier ist ein Input-Output-Chip, das Sie USB anschließen können. Also jedes dieser Dinge, BIOS-Chip, hier ist das BIOS, also dieses Basic-Input-Output-System drin. Also man sieht es nicht von dem Chip an, man muss dann drauf gucken. Die sind ja alle beschriftet, alle made in Taiwan, Korea, China, also im Wesentlichen asiatische Produktion, Malaysia auch gerne. Da steht ja meistens drauf, was er ist, und dann kann man natürlich auch die Funktion sich entsprechend, also BIOS kann man lesen, bei anderen muss man halt nachschlagen, was es jetzt genau macht. ATX, also hier ist das Netzteil, da kommt vom Netzteil kommt dann die Verbindung drauf, Floppy-Disk-Anschluss, das ist noch ein altes Gerät, nicht von 2002, IDE-Anschlüsse, das sind die älteren für Festplatten, ältere Anschlüsse, IDE noch, und 13 diverse Anschlüsse, das ist dann hier, da kommen dann, also hier zum Beispiel das kleine Lämpchen ist da dran, das zeigt, dass der Rechner an ist oder solche Sachen. Oder eben die Taste, der Knopf, dass Sie den Rechner einschalten, das wird hiermit verbunden, das können Sie auch abziehen und dann es entsprechend verbreiten. So, ich gehe es nicht nochmal durch, aber hier sehen Sie mal ein Mainboard von 2004. Interessant ist, es hat sich gar nicht so viel geändert. Also von 2002 zu 2004 ist es, im Grunde genommen sehen Sie die gleichen Bauteile. Was sich ändert, sind, dass bestimmte dieser Steckplätze einfach eine andere Farbe kriegen oder eine andere Größe. Die sind dann viel schneller und viel besser. Aber die Grundelemente, hier ist die Batterie, die Grundelemente eines Computers sind immer noch die gleichen. Was auch verschwinden wird bald, hier sehen Sie noch Southbridge, Northbridge und den CPU-Sockel. Die Northbridge wird zunehmend in die CPU integriert, die Southbridge jetzt auch. Das heißt, es verschwinden einfach Chips. Achso, vielleicht hier noch ein Ding für diese Türme, die man überall sieht. Das ist ja sehr markant. Welche Funktionen haben die? Eigentlich, das sind Kondensatoren. Also sind Mini-Batterien, die speichern für einen ganz kurzen Moment Strom. Die laden sich auf und dann ist der Strom erstmal gespeichert und sie stellen ihn wieder zur Verfügung, wenn der Strom fehlt. Die dienen eigentlich der Spannungsversorgung, Spannungsstabilisierung. Das heißt, wenn Sie, sagen wir mal, Sie schalten den Computer ein und noch irgendeine Peripherie, dann ziehen die viel Strom und das würde jetzt den Bauteilen fehlen. Und damit die nicht alle zusammenklappen, benutzen die diese Türme als kurzfristige Spannungsversorgung, wenn es mal zu wenig ist, oder als Spannungsspeicher, wenn es mal zu viel gibt. Das Problem ist bei diesen Türmen, die können auch defekt sein. Hier sehen Sie das mal, defekte Elektrolytkondensatoren. Wenn die defekt sind, warum auch immer, weil es zu alt ist, das sind ja einfach Bauteile, die natürlich auch altern und durch ständigen Gebrauch sich abnutzen. Und nach einigen Jahren fallen die aus. So, und dann spinnt Ihr Mainboard, dann schalten Sie es an und es klappt, aber dann klappt es plötzlich nicht mehr oder nach 10 Minuten fällt es zusammen und Sie wissen gar nicht warum. Wenn sowas passiert, ist ja immer die Hardware im Spiel. Wenn Sie den Fehler nicht reproduzieren können und immer das Gefühl haben, ich bin es gar nicht, dann ist in der Regel die Hardware im Spiel. Und das kann so ein typischer Fall sein. Das heißt, Sie müssen den Computer nicht wegschmeißen. Wenn man das austauscht, kann er noch viele Jahre leben. Sie schauen fragend? Nein. Also wenn Sie Fragen haben, fragen Sie rein, nicht? Also wenn Sie auch irgendwie was wissen wollen, was da vor Ihnen liegt. Das sind aber solche, also diese, ne, das sind so Marken, die sind überall verteilt, überall wo es Chips gibt, gibt es auch diese Elektrolytkondensatoren, weil sie dafür sorgen, dass diese Chips eine stabile Stromversorgung bekommen. So, hier von 2009, ist jetzt gar nicht mehr beschriftet, aber inzwischen sollten die Hauptelemente auch bekannt sein. Sie sehen hier noch, also so eine Kupferleitung, das ist auch zum Wärmeabtransport, da gibt es jetzt, das ist so eine Heatpipe. Also es gibt verschiedene Techniken, wie man Wärme abführen kann. Es ist ein Grundproblem, das hatte ich Ihnen ja schon erwähnt, glaube ich, von den PCs. Sie werden immer kleiner, die Strukturen werden immer feiner, aber die Wärmeentwicklung kriegt man nicht richtig in den Griff. Das heißt, die Dinger werden auch immer heißer. Dass man jetzt zur Wasserkühlung greift, ist einfach Verzweiflung, weil man nicht weiß, wie man es sonst kühler kriegt. Wir können ganze Kraftwerke betreiben, nur um die Kühler unserer Rechenzentren zu betreiben. Also um die Energie bereitzustellen. Also das ist ja nur Energie, die gebraucht wird, um die Wärme von einer anderen Energie abzuführen. Das ist ja eine unglaubliche Ressourcenverschwendung. Hier ist noch eher so eine passive Kühlung, indem man die Fläche maximal macht, also möglichst groß macht, um eine große Fläche kann halt die Wärme besser abtransportieren. So, und ansonsten die üblichen RAM-Sockel und hier die verschiedenen Sockel für Peripherie. Hier ist die Stromversorgung, hier ist die Peripherie. Hier sieht man überall diese Kondensatoren zur Spannungsstabilisierung und die Elemente auch. Also Sie sehen, 2002, das war aber schon Ende der 80er Jahre, die Grundarchitektur eines Mainboards hat sich eigentlich nicht geändert. Jedes dieser Teile ist inzwischen modernisiert worden, aber die Bestandteile selber dieser Architektur ist eigentlich immer die gleiche geblieben. So, hier sehen Sie noch, als Formfaktor nennt man das die verschiedenen Größen, die Sie haben. Das ist halt die Frage, was wollen Sie für ein Gehäuse haben? Ist es ein Standard ATX, Micro ATX, Mini ATX, Nano, Pico? Also gibt es dann einfach, das sind normierte Größen, damit verschiedene Mainboard-Hersteller auch in verschiedene Gehäuse passen. Und das ist dann eher die Frage, wie groß soll mein Computer sein? Natürlich auch, je kleiner er ist, so ein Mainboard, desto weniger Slots habe ich, um halt was unterzubringen. Ähnlich wie bei den Handys ja auch. Ich kann sie gar nicht kleiner machen, weil ich sonst die Tasten nicht mehr bedienen kann. Technisch geht's, aber die Interfaces sind an die menschliche Physiologie angepasst. Und das ist hier so ähnlich. Also Sie können die kleiner machen, aber dann haben Sie Probleme, irgendwo eine Grafikkarte reinzubringen. Also ein Pico ITX geht sowieso nur on board. Also können Sie keine externe reinstecken, aber dann können Sie auch dieses Gerät nicht erweitern. Wenn das dann in 2 Jahren die aktuelle Grafik nicht mehr darstellen kann, dann müssen Sie halt ein neues Gerät kaufen. Ja? Das sind also nicht so Embedded Systems, das sind so kleine Geräte. Das ist nicht unbedingt ein PC, den Sie kaufen, aber das sind PC-ähnliche Dinge, diese so kleine, so hinten in dem Schrank zum Beispiel. Können Sie sich das vorstellen? Da wäre dann so ein Gerät drin, um einen Server zu betreiben. Also da würde man das unterbringen. Das sind solche Kästen, die Sie dann reinschieben, aber gar nicht unbedingt für den Heimgebrauch. Das benutzen eben genau, weil Sie wenig Peripherie da anschließen können. Sie erinnern sich an den Pico Tux, den ich Ihnen gezeigt habe. Das war der kleinste Rechner ever, nicht? Das war so ein kleines Ding, das eigentlich nur ein Netzwerkkabel und ein USB-Kabel hatte, USB-Anschluss und ein Netzwerkanschluss, den Sie so irgendwie anschließen und dann ist das ein Server, auf Linux läuft der, aber Sie können nichts anderes damit machen. Sie können auch nur übers Netz fernwarten, weil Sie noch nicht mal einen Monitor anschließen können. Und in diesem Rahmen bewegt sich diese Pico ITX. So, jetzt zum Hauptkern, nicht? Wie arbeitet eigentlich eine CPU, also Central Processing Unit? Das ist ja der Kern des Computers. Irgendwie ahnt man schon, alles läuft in dieser CPU zusammen. Also der Rest ist ja eigentlich nur, was haben wir denn? Wir haben nur Peripherie, also Grafikkarten, Soundkarten, die entweder onboard sind oder angeschlossen werden können, Speicher, den wir aber auch entfernen können, und irgendwie regelt diese CPU alles. Und da gibt es ein sehr schönes Programm, was ich Ihnen mal mitgebracht habe. Das heißt MOPS. MOPS habe ich auch, das war irgendwie maschinenorientierte Programmsimulation oder irgend so ein Ding ist das. Also das können Sie runterladen und es läuft auf Windows. Ist die Simulation, kann man sagen, eines Computers. Also es ist noch nicht mal eine Emulation, weil es diesen Computer gar nicht gibt. Es ist sehr reduziert, hat einen sehr reduzierten Sprachschatz. Aber es zeigt alles, was eigentlich ein Computer in der von Neumann-Architektur braucht. Wir haben ein Speicherwerk. Also das ist der Speicher, der bei uns hier auf diesen RAMs ist, auf diesen RAM-Chips. Hat jetzt auch nur irgendwie 72 Positionen. Hat ein Steuerwerk, das sich darum kümmert, dass zwischen Speicherwerk und Rechenwerk alles funktioniert. Ein Rechenwerk, in dem tatsächlich die Rechnungen stattfinden und ein Ausgabewerk, in dem Sie vom Benutzer Eingaben holen und an dem Bildschirm Eingaben ausgeben. So, das ist, SUSE hatte das schon Ende der 30er Jahre, das haben Sie dann, von Neumann hat das nochmal zusammengefasst, also an verschiedenen Orten der Welt, das hat Babbage hat sowas auch schon im Grunde genommen, das ist die, also wenn man mal drüber nachdenkt, wie kann ich eigentlich eine universale Rechenmaschine bauen, kommt man früher oder später auf so eine oder eine ähnliche Architektur, das heißt man hat Funktionsbereiche, die sich voneinander abgrenzen und die für verschiedene Aufgaben zuständig sind. So, und was dieses Programm, wir haben hier ein Programm, ein ganz simples Programm, so das laden wir jetzt in den Speicher über diese schöne Taste, jetzt geht ihr das durch, tak, 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 tak. So, und das wird jetzt in den Speicher geschrieben und zwar übersetzt. Alles, wo ein Semikolon vorne steht, ist Kommentar, wird also überhaupt nicht genommen. Dann haben wir in A, also das sind Befehle, die verstehen Sie jetzt noch nicht. Wir gehen die gleich durch. Das Ziel ist auch nicht, dass Sie diese Programmiersprache kennen, das ist also ein einfaches Assembler, sondern dass Sie sehen, welche Schritte gibt's in einem Computer. Haben die auch geschrieben, das ist das ein kleines Programm, was so alle wichtigen Befehle, die ein Computer kennt, auch mal drin hat. Also Vergleichsbefehle, Sprungbefehle und solche Dinge. Und das Schöne an diesem MOPS ist eben, Sie können eine Animation machen, eine langsame Animation. Ups. Und können sich das dann anschauen. So, was dieses Ding macht, ist fragt eine Zahl von Benutzer, dieses Programm. Wir fragen eine Zahl, sorgen dafür, dass das, also wenn es eine ungerade Zahl ist, dann zieht er einen Wert ab. dass es eine gerade Zahl ist und dann zählt er in zweier Schritten rückwärts, bis er bei Null ist und gibt dann den Wert aus. Es ist also ein völlig sinnloses Programm, aber es hat sozusagen den Zweck, dass Sie mal sehen, wie sowas funktioniert. Also was passiert? Die Steuerlogik, der Befehlszähler steht auf 0. Die Steuerlogik holt sich also an der Stelle 0 im Speicher. Wir wissen noch gar nicht, welcher Befehl das ist. Den ersten Befehl. Der besteht aus zwei solchen Blöcken und lädt den ins Befehlsregister. Das macht die Steuerlogik. Zack, Befehlsregister steht jetzt drin, 20.064. Das wird jetzt dekodiert, fetch, das war fetch. Jetzt kommt decode, 2064 heißt in 64. Steuerlogik sagt, alles klar, wir wissen Bescheid. Das ist das, was hier steht, aber das weiß der Computer nicht, der hat nur diese Zahlen. Jetzt stellt er den Befehlszähler um zwei Schritte hoch, damit er beim nächsten Mal weiß, wo er sich den nächsten Befehl holt. Und geht zum Eingabewerk und sagt, hier ist ja in 64, bitte so, schreib was. Warum in 64? Hier steht ja in A. A wissen wir aber, das steht hier, ist die Speicherstelle 64. Als wir das Programm übersetzt haben, hat der Übersetzer den Buchstaben A automatisch ersetzt durch die Zahl 64. Damit Sie sich nicht merken müssen, dass das irgendwie Adresse 64 ist und der Computer kann mit dem Buchstaben A nichts anfangen. Deswegen steht hier eine 64, weil es sich auf diese 64 bezieht. Und wenn ich jetzt, geben wir mal eine Zahl ein, 23, Steuerlogik sagt, execute, das wird ausgeführt, alles klar, das soll jetzt, wo soll es hin? Aha, nach 64. Die Steuerlogik können sich vorstellen, da passiert alles. Die kann jeden Befehl dekodieren. Jetzt sagt er, aha, 64 ist hier hinten. Sagt die Speicherlogik, 64 ist in der dritten Säule. Ich wandere runter und lege es dort ab. Jetzt können Sie den Registrar sehen, der wandert dahin und schreibt meine 23 rein. Befehl zu Ende. Steuerlogik sagt, alles klar, hol mir den nächsten Befehl. Wir haben den Befehlszähler ja hochgeschraubt. Geht wieder zur Speicherlogik, sagt, bitte gib mir den Befehl an der Stelle 2 und 3. Das macht die jetzt, holt sich das und gibt es zurück an die Steuerlogik und das kommt ins Befehlsregister. Der nächste Befehl lautet 1064. Der Dekodierer übersetzt das in Load. Was an 64, dieses Ding hat überhaupt kein Gedächtnis. Nicht mal ein einziges Bit kann es sich merken. Das heißt, was wir eben in den Speicher geschrieben haben, muss in der nächsten Sequenz schon wieder rausgelesen werden, damit was für den Befehl, den wir haben, reingelesen wird. Das sind wirklich minimale Befehle. Aber genauso funktionieren Computer bis heute. Also das sind so die minimalen Schritte, die Sie haben können. Sie sind nur unglaublich schnell. Sie sind unglaublich dumm, aber unglaublich schnell. Und was Sie sich vorstellen können, diese 64, das ist jetzt hier so eine Nummer. Diese 64 kann ein Bit sein, ein einzelner Punkt auf Ihrem Grafikspeicher. Und in dem Moment wird dann ein einziger Punkt auf Ihrer Grafikkarte ausgegeben, den Sie sehen können. Oder es kann ein Ton sein, ein einzelner Klang, der von Ihrer Soundkarte angesprochen wird. Oder ein Bit, was Sie übertragen. Also wo der Speicher liegt, wissen wir. Das Steuerwerk weiß nicht, wo der Speicher liegt. Jetzt holt sich das nicht. Also wir haben das jetzt geladen und hier in den Akku geschrieben. Ich habe das jetzt übersprungen. Ja, so lädt es hier rein. Und es hieß ja Load A und jetzt Mod A. Ich muss hier erstmal kommentieren. Also wir holen uns den nächsten Befehl. Der heißt Mod 2. Mod 2 ist, wir dividieren durch 2 und schauen uns den Rest an. Da sagt die Steuerlogik, alles klar, was machen wir? Wir zählen es mit Befehlszähler, damit wir beim nächsten Mal wissen, wo wir hinwollen. Steuerlogik geht jetzt zum Rechenwerk, jetzt soll schwer gerechnet werden. Also, die 2 bitte als Operand hier reingeben. Wir wollen also, was im Akku ist. Der Akku ist ein Zwischenspeicher, das ist das Gedächtnis, das kann er sich merken. Tatsächlich, aber man muss es ihm sagen. Das Steuerwerk merkt sich nichts, das Rechenwerk merkt sich hier dann ein Register. Jetzt wird ausgeführt, wenn ich 23 durch 2 dividiere, ist das Ergebnis 1. Warum? Wenn ich 23 durch 2 dividiere, das ist halt 11, Rest 1. Okay, Ergebnis ist 1, kommt in den Akku. Befehlszähler holt das nächste. Jetzt kommt Compare mit 0, also vergleiche das Ergebnis mit dem Wert 0. Aber das müssen wir jetzt erstmal mühsam holen. Wir können die Geschwindigkeit auch beschleunigen, aber wir machen jetzt mal die erste Runde so langsam, wie es ist. Da kann ich ja noch was über das Rechenwerk plaudern. Also das Rechenwerk hat in dem Fall nur ein Register, moderne Computer haben viel mehr. Aber wirklich nur so ein Dutzend oder 20, aber jetzt nicht beliebig viele. Der Hauptspeicher ist wirklich hier. Wenn Sie mehr brauchen, müssen Sie das erstmal ablegen und bei Bedarf hier wieder reinladen. Das meiste heißt Akku. Also der meistgebrauchte ist der Akku. der Speicher, dann immer der Operand und das wird hier ausgerechnet und diese arithmetisch-logische Unit, Arithmetic Logical Unit, die kann die entsprechenden Befehle ausführen. Was machen wir hier? Vergleiche das mit 0, das ist mein Operand, also 0 ist der Operand und der Befehl heißt compare, also hier als Fragezeichen. Vergleiche den Akku mit 0, Ergebnis 1. Also ist es 0, fragt man sich. Vergleich. Größer, es ist größer. Wenn es gleich ist, das kommt hier, jump if equal. Wenn es gleich wäre, mach weiter. Ansonsten, und zwar weiter ist hier unten, nicht? Springe dahin. Aber es ist nicht gleich. Also was wir jetzt machen, wir müssen es gerade machen. Also wir müssen es einladen, was an der Stelle A ist, 1 abziehen und es dort wieder speichern. Das steht jetzt bevor. Alles nur, um aus der 23 eine 1 zu machen, also eine 22 zu machen. Aber das wird, da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind ja ganz lahm. Und Sie können, also sozusagen jedes dieses, immer wenn dieses Ding einschaltet, das wäre ein Klack von der Uhr. Nicht? Sie haben ja diese Uhr an Bord, die macht Klack, Klack, Klack. Das braucht im Grunde genommen, das ist dieser Takt, den Sie hier sehen. Deswegen hat das ja auch so einen recht guten Rhythmus. Also, jump if equal, jetzt guckt danach, ist es gleich 0, aber er hat geguckt, nein, es war größer. Und wenn ja, springe zu 19. Also, was hier, wo steht hier, weiter steht, das wird hier direkt übersetzt, aha, das ist Programmstelle 19. Weil auch weiter eine Buchstabenfolge ist, die der Computer nicht versteht. Aber es ist nicht es ist ja nicht gleich, sondern es war größer als 0. Das heißt, die Zahl war ungerade und jetzt müssen wir sie gerade machen. Kommen Sie mit? Grundsätzlich verstehen Sie, was da passiert? Das Programm an sich spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um diesen Fetch-Decode-Execute-Zyklus. Wir holen einen Befehl, wir dekodieren ihn, wir führen ihn aus. Und was wir haben, ich will das jetzt auch nicht bis zum Ende mit Ihnen hier durcharbeiten, was wir haben ist, wir haben Ladebefehle, Speicherbefehle, so wie hier. Wir haben Vergleichsbefehle und Sprungbefehle. Und dann noch so ein paar Rechenbefehle wie Mod 2 oder Sub 2, also Rechenoperationen. Das ist so ziemlich alles, was ein Computer kann. Er kann speichern, er kann Daten holen, er kann sie abspeichern, er kann auf ihnen arithmetische Operationen ausführen, subtrahieren, addieren, multiplizieren, solche Dinge, dividieren. Er kann es vergleichen mit anderen Werten und er kann im Speicher hin und her springen. Das konnten SUSIS-Rechner konnte das nicht, der hat überhaupt keine Sprungbefehle. Das heißt, sie mussten jede Schleife, wir haben ja hier solche Schleifen, musste also als mehrfach hintereinander ausgeführt werden. Das hatte ich ja schon drüber gesprochen. Das passiert hier. Und das ist immer das Gleiche. Nichts anderes passiert in dem Computer, nur unglaublich schnell und eben sehr, sehr weit verzweigt. Das heißt, wir sprechen Grafikspeicher an, Netzwerkkarten etc. Aber im Grunde genommen, wenn Sie es runterbrechen, ist alles, was Ihr Betriebssystem macht, wenn Sie Ihre E-Mails schreiben, ist nichts anderes als so ein Fetch-Decode-Execute von der CPU ausgeführt und beziehungsweise die Speicher, also das Speicherwerk, das ist diese North- und South-Bridge. Der Speicher selber sitzt ja woanders in der Regel. So, okay, also jetzt sehen Sie, wo sind wir jetzt gerade? Wir subtrahieren 1 von unserem Akku, also nicht von der 23 minus 1 ergibt 22. Und im nächsten Schritt müsste dieser Store, dieser Akku an die Stelle A gespeichert werden. So, und dann machen wir weiter mit der Schleife. So, ich halte das an dieser Stelle mal an. Gibt es dazu Fragen? Ist Ihnen klar, was passiert? Brauchen Sie noch Erläuterungen? Soweit, soweit klar. Also wenn Sie das verstehen, dann haben Sie es mit den Computern begriffen, kann man sagen. Der Rest ist mehr so eine Organisationsfrage, die Sie nicht so verstehen müssen, dass Sie selber einen Computer bauen. Aber da muss man halt wissen, wo ist der Speicher, um den es gerade geht. Aber das ist im Wesentlichen das, was ein Computer ausmacht. Wir haben Transferbefehle im Befehlssatz. Load A, also load den lade einen Wert in den, an die Speicherstelle A oder speichere den Wert des Akkus an die Speicherstelle A. Wir haben arithmetische Operationen wie subtrahiere 2 von dem Akku oder dividiere durch 2 und behalte den Rest, mod 2. Wir haben logische Operationen wie compare, vergleiche und Sprungbefehle wie jump if equal oder jump if greater than. Das ist hier unten, nicht? Also hier ist ja, speicher den Wert jetzt in die Stelle B, gib B aus ins Ausgaberegister, subtrahiere 2 von dem Akku-Vergleiche, ob wir bei Null sind. Also wir zählen ja dann in Zweierschritten rückwärts. Sind wir schon bei Null? Nein. Wenn es immer noch größer als Null ist, dann springt zurück zur Schleife. Das ist dieses Programm. Das zählt von hier. Wir haben jetzt die Zahl 23 zu 22 gemacht und dann zählen wir in Zweierschritten rückwärts. Und wenn wir bei Null sind, gibt es nochmal aus und Ende. Ein völlig sinnleeres Programm, aber es verdeutlicht eben alle wichtigen Befehle und es ist sehr knapp dafür. Also das erfüllt schon seinen Zweck. Und wenn Ihnen das nicht klar ist, also wie gesagt, laden Sie sich sonst den Mops runter, ist frei verfügbar und führen Sie den mal aus, um das in Ruhe sich anzugucken. Dieses Programm ist, glaube ich, aus der beiliegenden Anleitung, da können Sie es kriegen, ansonsten ist es ja auf der Folie auch drauf. Das ist also, können Sie dann einstellen, wie schnell das durchlaufen soll und dann können Sie sich nochmal anschauen, wie so ein Rechner funktioniert. Hier sehen Sie also die Central Processing Unit im Stadtbild, also von oben unter dem Mikroskop. Die 8080 von 1974, da kann man ja die einzelnen Strukturen noch knapp mit dem bloßen Auge erkennen, also hier unter dieser mikroskopischen Darstellung, aber je weiter sie dann kommen, also es wird immer feiner und immer kleiner, das geht jetzt hier nur bis zum Jahr 2000. Die unterschiedlichen Farben liegen an der Lichtbrechung, also je feiner die Struktur ist, wie bei CDs und DVDs, die sehen ja auch anders aus, wenn man sie ans Licht hält, einfach weil die Strukturen darauf feiner sind, sodass das Licht anders reflektiert wird. So, und ansonsten haben Sie in so einer CPU, das ist mal eine ganz beliebige, also es ist auch jetzt keine besonders spannende oder sehr verbreitete, haben Sie die wesentlichen Elemente, also Fetch, Branch, Predict, Translate, Rename ist unten rechts, dann haben Sie einen Scheduler, noch so ein paar andere Elemente, aber worauf ich hinaus will, ist, dass auf diesen Chips es eben solche Funktionsbereiche gibt, so ähnlich wie bei den Mops eben auch. Oben der Cache, das ist so ein Zwischenspeicher, da halten Sie die wichtigsten Befehle direkt auf dem Prozessor, ganz nah, damit dieser Weg zum Speicher nicht so lange ist. Wir sind inzwischen auf dem Stand, wo man die Lichtgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit der Elektronen einberechnen muss. Und wenn man einen Speicher 20 cm wegnimmt, dann verlangsamt das den gesamten Prozess, als wenn sie nur 2 cm haben. Weil der Prozessor selber so schnell ist, dass er nicht nur auf den Speicher warten muss, sondern auch sagt, also die Verbindung dazwischen, das fließt so schnell, das summiert sich dann schon. Insofern ist dieser Speicher der kostbarste, weil es so wenig gibt, aber auch der schnellste, der dafür sorgt, dass so ein Prozessor immer schneller wird. Also viel schneller kriegen Sie ihn gar nicht. Sie können den Takt höher schrauben oder Sie können halt den Speicher den Speicher näher an den Prozessorkern packen. Aber die Architektur ändert sich jetzt nicht so sehr. Und auch das Ausführen, also Sie haben jetzt auch keine clevereren Befehle, also es gibt, sowas gibt es dann auch, aber viel seltener. Sie haben immer noch dieses Laden und Subtrahieren, also Sie können nicht schneller subtrahieren. Es geht also schon so weit, sodass man sich andere Sachen einfallen lassen muss, um die Computer schneller zu machen. Und das eine ist eben, Sie erhöhen die Taktrate, da sind wir aber bei 3,6 Gigahertz eigentlich an der physikalischen Grenze, also das geht gar nicht mehr derzeit. Und eben das andere ist, Sie erhöhen diese Level 2 Cache. Es gibt, Sie sehen ja auch hier noch einen Level 1 Cache, also es gibt zwei verschiedene Cache-Formen, je nachdem, wie nah die dran sind. Und die haben dann meistens auch diese gleichmäßigen Strukturen. Das ist einfach nur Speicher. Und hier sehen Sie nochmal so ein symbolisches Bild. Das ist jetzt ähnlich wie bei den Mops eben auch. Das sieht man sehr häufig so als Architektur. Das sind immer solche Blöcke. Das entspricht aber ungefähr auch den Blöcken auf so einem Chip, also einfach auch dem physikalischen Aufbau. Hier sehen Sie nochmal so ein Cache, Level 1 Cache Build into Chip und Level 2 Cache ist hier in dem Fall auf einem externen RAM, also das ist hier alles ein Level 1 Cache, da ist die Terminologie nicht ganz einheitlich. Und darüber hinaus gibt es dann noch den RAM, also den normalen Speicherriegel, den Sie da auch haben. Und darüber hinaus gibt es dann noch Peripheriespeicher, also was Sie auf Festplatten oder auf CDs, der ist noch langsamer. Es ist ja immer, Sie wollen ja möglichst schnell, haben Sie ja gesehen, wie oft Sie auf den Speicher zugreifen. Alles, was Sie machen, muss irgendwie in den Speicher abgelegt werden. Und je schneller der Speicher ist, desto schneller ist das Gesamtprogramm. Und deswegen gibt es eben diese vier verschiedenen Stufen des Speichers. Was auf dem Chip ist, ist sehr wenig, da passt wenig drauf. Dann macht man so immer so die nächsten 100 Befehle, dann hat man die direkt da. Das Problem ist dann, wenn Sie einen Sprungbefehl haben, dann müssen Sie das erstmal einladen, aber damit können Sie schon mal die wichtigsten Befehle auf diesem Speicher hier halten. Im Level 2, das ist ein spezial, ein sehr schneller, sehr teurer Speicher, der ist sehr dicht an dem Mainboard, auf dem Mainboard sehr dicht an der CPU. Dahinter ist dann der normale Main Memory, wo dann die Programme reingeladen werden, da ist dann immer die Sanduhr tröpfelt, wenn man was reinlädt, das landet dann hier drin. Beziehungsweise, wenn Sie noch mehr brauchen, warum können Sie 10 Programme öffnen, auch wenn Sie nur 512 Megabyte Speicher haben? Naja, weil er sagt, ich lagere alles, was Sie nicht gerade benutzen, lagere ich einfach auf die Festplatte aus. Und die sind extrem langsam. Also im Vergleich zu dem, was eben so ein Cache oder normaler RAM hinbringt. Hier sehen Sie mal solche Speicherriegel. Auch das ist auch das Problem, warum Sie, wenn Sie heute in ein Geschäft gehen und sagen, ich habe einen Computer, ist 5 Jahre alt, ich brauche neuen Speicher, sagen Sie, was haben Sie denn? DDR1-RAM, DDR2-RAM, also das ist irgendwie Dynamic RAM heißt das, Dual Dynamic RAM, so, was haben Sie da? Ja, ich habe den alten, das gibt es gar nicht mehr, wird heute gar nicht mehr hergestellt, kriegen Sie gar nicht mehr. Das ist regelmäßig so, dass Sie Ihren Computer nur deswegen nicht aufrüsten können, weil die Bauteile nicht mehr hergestellt werden. Das hat einerseits firmenpolitische Gründe, da müssen Sie nämlich gleich einen ganz neuen kaufen. Andererseits aber auch technische, weil die modernen RAM-Chips einfach auch besser sind als die alten und man natürlich nicht die ganz alte Architektur mit sich rumschleppen will. Das Interessante ist, diese Dinger werden gar nicht so viel größer, aber was hier in so einen so, eine, in einen, so einen Prozessor passt oder in einen so einen Chip passt, da passt einfach immer mehr Speicher drauf. Also Sie haben von Kilobyteweise bis hier passen jetzt Megabyte, 250 Megabyte, 56 oder 128, sodass Sie auf so einen Riegel dann eben auch mal ein Gigabyte unterbringen können. Da ist aber die Entwicklung genauso wie bei den Prozessoren auch. Das geht immer weiter. Also es beschleunigt sich auch entsprechend. Und man muss da natürlich sehen, dass der Speicher, den man hat, auch mit dem aktuellen Computer zusammenpasst. So, und die Frage, die nächste jetzt, wie arbeitet eine CPU mit den anderen Komponenten zusammen? Das hatte ich ja schon erwähnt. Die CPU selber in der Mitte hat erst einmal, um an den Speicher zu kommen, die Northbridge bei sich. Die Northbridge ist näher an der CPU und braucht ihre eigene Kühlung, weil die halt ständig gefragt wird. Das ist eigentlich Teil des Speicherwerks, kann man schon fast sagen, weil die weiß, wo der Speicher zu finden ist. Im Programm steht, greif mir bitte auf Speicherstelle 64 zu. Dann weiß aber die Northbridge, okay, 64 ist im RAM. Oder Adresse 64 ist über den PCI-Bus, also hier über diesen Bus, auf der Grafikkarte oder auf der Soundkarte. Das weiß, der CPU ist das egal. Die weiß nur, ich soll da jetzt irgendwie einen Wert hinschreiben oder ich soll da jetzt einen Wert holen. Aber wo der zu holen ist, das weiß eigentlich die Northbridge besser als die CPU und kümmert sich auch darum, dass diese Information geholt wird, möglichst schnell und eben zur CPU zurücktransportiert wird. So, und darunter liegt jetzt die Southbridge. Die ist etwas weiter weg. Die ist, glaube ich, hier hinten gewesen. Nicht? Also das ist die Northbridge, das ist die Southbridge. Und die kümmert sich um den Anschluss von Festplatten oder hier auch PCI-Anschlüsse, Audio-Anschlüsse. Also nicht die Northbridge macht PCI Express, das sind die besonders schnellen, und die Southbridge die normalen, also PCI sind diese hier unten, diese Slots. Oder Input-Output, das heißt zum Beispiel, was von der Tastatur kommt, was von der Maus kommt, nicht all solche Eingaben, die werden hier unten gesammelt. Und im Grunde genommen über die Southbridge, also hier irgendwie hochgeleitet und über die Southbridge dann der CPU zugeführt. Das dauert alles viel länger, aber gut, so langsam wie Sie tippen, das ist sowieso egal, ob das hier den Umweg gehen muss. Also die Daten, da sind Sie der langsamste Teil, wenn Sie auf Eingabe warten und nicht der Chipsatz oder gar der Prozessor. Aber manchmal, gerade beim Laden größerer Mengen, wenn Sie ein großes Bild reinladen, das kann halt dauern, wenn da so 7 Megabyte Bilddaten von der Festplatte kommen müssen, das dauert einfach. Da ist wirklich die Verbindung dazwischen der Flaschenhals. Diese Daten müssen jetzt erstmal in den Speicher geschaufelt werden und im Zweifel müssen Sie warten oder halt der Prozessor beschäftigt sich mit anderen Dingen. Aber das sind die beiden Hauptbestandteile, die den Speicher verwalten. Dem Prozessor ist es egal, wo dieser Speicher ist, ob der eben direkt in der Nähe ist oder auf einer Festplatte liegt. Der sagt mir, gib mir dieses und schreib das bitte dahin und die anderen kümmern sich um den Rest. Insofern hat man so ein Zusammenspiel von einem, also von den verschiedenen Komponenten. Die CPU kümmert sich nicht um alles. Das war früher so, aber das hat dann sehr lange gedauert, weil sie für jeden Schreibvorgang die ganze CPU brauchten und in der Zeit konnten sie nichts anderes machen. Und das ist eine Form von Arbeitsteilung. Das ist alles so Dinge, die eigentliche Rechenleistung nicht brauchen. Da geht es ja nur um Verwaltungskram, die dann in eigene Chips ausgelagert werden. Das Ganze fließt über Busse. So nennt man das. Adressbus, Datenbus, Steuerbus. Und das erklärt auch, warum ein Chip so viele Pinne hat, so viele Pins hat. Weil sie ja, sagen wir mal, eine Busbreite haben von 16 Bit. Also, ja, Frage?
Ja, ich wollte fragen, ob
ja, also es gibt, also parallel rechnen ist so eine Sache. Im Wesentlichen, was wir heute haben, also es gibt Experimente, dass man sagt, wir wollen also mehrere Befehle gleichzeitig ausführen. Das ist auf der Algorithmenseite sehr schwer, wenn Sie, sagen wir mal, also es geht, wenn Sie eine einfache Rechnung haben, dann hat man einfach zwei Kerne, so würde man sagen, oder zwei Steuerregister und zwei Alus oder drei oder vier, die Rechnung machen. Das Problem ist dann, wenn diese Rechnungen zusammengeführt werden müssen und der eine muss auf den anderen warten. Also da müssen Sie doch unglaublich synchronisieren. Und wenn das Ergebnis der Rechnung abgefragt wird, ne, also ist das größer 0 oder kleiner 0, dann müssen Sie erstmal sicherstellen, dass alle Alus fertig sind, dass alles zusammengestellt ist und dann können Sie weitermachen. Und da gibt es einen eigenen Bereich in der Informatik, der sich mit so parallelen Systemen beschäftigt. Das hat von Neumann schon eben in den 40ern erkannt, gesagt, das geht, aber es ist kompliziert. Die Algorithmen sind einfach sehr mühsam und sehr fehleranfällig. Bei manchen ist es einfacher, bei anderen nicht. Was wir heute haben, sind Chips, die, also wir kriegen die Dinger immer kleiner, aber wir brauchen gar nicht so viele Transistoren für einen Chip. Also braucht man nicht. Was man macht, man erhöht den Cache, damit kann man einfach einen schnelleren Speicher haben. Oder man sagt, den Platz, den wir jetzt zur Verfügung haben, da bringen wir einfach einen zweiten Chip unter. Praktisch genau das Gleiche. So wie damals schon bei dem Sage-System, ne? Wenn man, was hat man von einem System, wenn man für das doppelte Geld zwei haben kann? Warum nur einen Kern, wenn man für den doppelten Platz zwei haben kann? Und dann sagen wir, okay, dann kümmert sich noch so ein Verwalter darum, dass die entsprechend mit Befehlen gefüttert werden. Jeder hat seinen Cache, jeder hat alles, was der andere auch hat. Und der eine macht Photoshop und der macht Internet Explorer. So, und dann kommen die sich nicht ins Gehege, weil diese beiden Programme im Grunde genommen unabhängig voneinander laufen. Oder wenn sie an einem Mehr-Personen-System sitzen, so Multitasking-System, dann kümmert der sich um die Benutzer 1 bis 10, der um die Benutzer 11 bis 20. Das ist eine Form von Parallelität, aber im Grunde genommen ist es natürlich auch schneller. Aber es ist nicht diese Komplexität von parallelen Algorithmen, weil jeder sich wirklich um ganz andere Baustellen kümmert. Die greifen auf den gleichen Speicher zu, aber auch da hast du halt die untere Hälfte, ich habe die obere Hälfte und man kommt sich nicht ins Gehege und es ist eigentlich, als hätten sie zwei Computer in einem. Und heute sind wir bei 4 Kernen, ich glaube 8 Kernen ist jetzt auch schon, geht jetzt schon so in den Consumer-Markt rein. Die Alternative dazu ist, sie schließen halt diese ganzen Rechner hier zusammen in so einem Netzwerkverbund, haben dann einzelne Prozessorkerne, aber das, jeder rechnet an seinem Teil. Diese Distributed Computing. Das wird gerade, sehen wir bei Filmproduktionen von Animationsfilmen, dann rechnen die Szenen und der Computer berechnet Szene 1 oder Bild 1, der Bild 2, Bild 3 und da haben wir hier 30 Rechner. Das heißt, wir können in einem Rutsch eine Sekunde Film berechnen, es geht einfach 30 Mal so schnell. Oder Sie haben 30 Kerne in einem großen Kasten und dann berechnet der das. Aber das ist von dem Rechenaufwand das Gleiche und im Grunde genommen auch egal. Ja, beantwortet das Ihre Frage? Gut. Aber es ist weiterhin auch nicht klar. Also es ist nicht so einfach. Das ist nicht so wirklich ein gelöstes Problem, weswegen wir eigentlich noch in dieser von Neumann-Architektur drinstecken. Und das Hauptproblem ist der Flaschenhals. Der von Neumann-Flaschenhals, den haben wir ja hier, vielleicht haben Sie den gesehen. Der Bottleneck ist hier. Da muss nämlich zwischen Speicher und dem Steuerwerk alle Informationen, sowohl die Programmbefehle als auch die Daten, das ist hier jetzt sehr wenig, wir haben ja nur eigentlich dieses Register A und später kommt Register B dazu, alles muss hier drüber. Und das sorgt dafür, dass es so lange ist. Wenn Sie ein eigenes Speicherwerk hätten für den Programm und für die Daten, dann können Sie natürlich sagen, hier hole ich schon mal den Befehl, während du dir die Daten holst. Das kann man machen. Aber das Problem ist auch hier wieder eine Verwaltungsfrage, dass die synchron bleiben, sonst holt der eine Befehl, während der andere noch ganz andere Daten holt und man muss ja zuordnen, welche Daten an welchem Befehl arbeiten. Das haben wir immer noch. Inzwischen Sie sehen ja, wenn das Rechenwerk arbeitet, langweilt sich die Steuerlogik, da passiert ja nichts. In der Zeit könnte die ja schon mal den nächsten Befehl holen. Das ist so ab Pentium wird das gemacht, dass man so eine Pipe einführt, so eine Warteschlange, in der die nächsten Befehle, die kommen werden, wo wir wissen ja, dass die kommen, der Befehlszähler steht ja da, die werden da schon mal reingeholt und sie stehen dann schneller zur Verfügung. Oder die werden schon mal sozusagen dekodiert und stehen dann zur Verfügung, während das Rechenwerk noch arbeitet. Das sind solche Tricks, da können Sie die Sache beschleunigen. Aber Sie müssen die Architektur nicht ändern. Aber Sie sorgen dafür, dass der Steuerlogik der nächste Befehl schon zur Verfügung steht, wenn das Rechenwerk fertig ist und dann nicht erst, dass die Steuerlogik losläuft und sagt, hol mal den nächsten Befehl. Das ist so diese Pentium-Generation, die dann dafür sorgt, dass die Computer wirklich schneller werden, aber nicht anders. Warten Sie mal. So, also wir kehren zum Bus zurück. Der Bus ist dafür verantwortlich, also Bus wirklich nicht, als da fahren die Daten drüber. Der ist dafür verantwortlich, dass die Steuerinformationen kommen, dass die Daten aus dem Speicher kommen, dass die Adressen, es gibt drei Bussysteme, kann man drei Busse in dem Bussystem. Der Steuerbus sagt, hol mir den nächsten Befehl, hol mir die nächsten Daten, schreib da was rein. Der Adressbus sagt, wo soll's hin? Anstelle 64, aus Speicherstelle 19 holst du einen Befehl. Da werden über den Adressbus werden nur Adressen verteilt. Und die Größe des Adressbusses, also wenn Sie 10 Leitungen haben, können Sie damit 1024 Speicherstellen ansprechen, nicht mehr. Das ist nichts, 10 Bit, 1024. Also ist wichtig, wie groß ist Ihr Adressraum, der sagt Ihnen, wie viel Speicher Sie überhaupt verwalten können. 4 GB, 16 GB. Wie können Sie dafür sorgen, dass Sie möglichst viel Speicher zur Verfügung haben? Und über den Datenbus werden dann die Daten wirklich transportiert. 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit. Heute sind wir bei 64-Bit-Architekturen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Das bezieht sich immer auf die Breite des Datenbusses und des Adressbusses. Also wie viele Informationen können gleichzeitig transportiert werden. Und das erklärt, warum wir so viele Pins haben. Weil die Breite, so ein Datenbus braucht, wenn der 64 Pins braucht, dann 64 Bit breit ist, brauchen Sie auch 64 Pins, auf denen Sie ankommen können. Sonst ist es geschummelt. Sonst können Sie nicht von 64-Bit-Architekturen reden. Und ähnlich gilt es für den Adressbus. Je mehr Adressraum Sie haben, desto mehr Pins brauchen Sie, über die dann die Leitung fließen. Und beim Steuerbus ganz ähnlich. Und das erklärt dann, dass wir so viele Noppen hier drunter haben. Und je größer die Rechner werden, desto mehr Noppen gibt es dann auch, weil wir heute mit 4 GB Speicher sagen, das ist zu wenig. Wir brauchen viel mehr, also brauchen wir nochmal ein paar Pins mehr. Und das ist das Bussystem im Grunde immer eine Form von Verkabelung. Das sehen Sie auch unter Ihrem Mainboard, vielleicht auf der Rückseite. Da sehen Sie manchmal so parallele Stränge von Leitungen. Das sind solche Bussysteme, die da laufen. Sehr häufig ist es aber auch, also man spricht auch von Bus eben vom Level-2-Cache zum Prozessor. Das ist dann intern auf dem Chip drin. Also manche können Sie physikalisch sehen, manche sehen Sie nicht so direkt. Was Sie sehen können, ist immer, das sind so Bushaltestellen, kann man sagen, also die Peripherieanschlüsse. Da schieben Sie Speicherkarten rein und auch die sind so breit, weil Sie für jeden Pin auf diesem Bus natürlich einen entsprechenden Kontakt haben müssen. Und diese Speicherkarten müssen das auch zur Verfügung stellen. Die sind auch entsprechend breit, damit, im Grunde genommen ist es wirklich wie eine Bushaltestelle. Also all diese gleich breiten Ausgänge greifen auf diesen Bus zu und die werden auch alle adressiert. Und es gibt dann so ein Busverwaltungssystem, der sagt, okay, ich spreche jetzt bitte hier nur mit der Grafikkarte, jetzt will ich hier nur mal mit dem Modem sprechen oder nur mit der Scankarte. Die anderen hören jetzt mal nicht hin. Die empfangen die gleichen Signale, weil sie auch an der gleichen Leitung hängen, aber sagen, war nicht für mich, ist mir egal, kümmere ich mich nicht drum. Aber so funktioniert das. Und je mehr solche Slots Sie haben, desto flexibler ist Ihr Computer. Das war einer der Gründe für den Erfolg des frühen Apple II, weil der schon so Peripheriegeräte hat oder die Deckrechner. Die haben einfach gesagt, okay, wir haben eine offene Schnittstelle, wir sagen euch, diese Leitung, da kommen die Daten. IBM hat immer gesagt, das geht euch überhaupt nichts an. Ihr mietet, wir kümmern uns um den Rest. Deck hat gesagt, nein, hier habt das Handbuch, da wisst ihr genau, welche Leitung wann unter Strom stehen muss und baut auch eure Peripherie und gebt sie uns. Also die frühen Decks, hinterher haben sie das dann nicht mehr gemacht und dann sind sie auch eingegangen. Und das gibt eben, ob es eine offene Schnittstelle ist oder eine geschlossene Schnittstelle, weiß man eigentlich, was da passiert. Es gibt dann auch immer Leute, die bei geschlossenen Schnittstellen trotzdem nachmessen und dann irgendwann dokumentieren, ja, ich weiß jetzt, wie diese Schnittstelle läuft und wir können jetzt doch unsere eigenen Messgeräte anschließen. Aber das ist halt so ein Reverse Engineering. In der Regel muss man aber sagen, sind diese Schnittstellen zumindest normiert. Also PCI, Peripheral Component Interconnect, das kann man nachlesen. Und wenn Sie Ihre eigenen PCI-Karten bauen wollen, was bei Ihnen wahrscheinlich selten der Fall sein wird, aber wenn Sie es mal machen wollen, wer es braucht, sind hier so die Messtechniker, die Chemiker, die halt irgendwas Spezielles messen wollen oder die Bauingenieure, die in Oszilloskopen anbringen wollen, denen es so noch nicht gibt. Die müssen ihn ja irgendwie an den Computer kriegen, die müssen die Daten, die sie erfassen, ja irgendwie reinbringen. Und da ist es dann nicht uninteressant zu wissen, wie kriege ich die eigentlich an den Rechner ran und habe ich tatsächlich auch noch freie Slots? Wie schnell sind die? Das sind immer solche Fragen. Denn wenn, sagen wir mal, dieses Interface langsam ist, dann kriegt der Computer wieder seine Daten nicht und muss wieder warten. Weil er sagt, also hol mir die nächste Information aus Stelle 1073, aber 1073 ist jetzt gerade unser neuer Speicher. Unsere neue Messschnittstelle. Und wenn das jetzt so langsam hier reintröpfelt, dann muss die CPU lange warten. Das sind grundsätzliche Probleme, die wiederum, für ein Bit ist es egal, aber da Sie ja Tausende von Bits pro Sekunde hin und her schieben, summiert sich so eine Rechenzeit und so eine Wartezeit natürlich auch auf. So, wir kommen also zum Kern, was ist ein Computer oder wie funktioniert ein Computer? Sie haben eine Eingabeeinheit. Wo kommen Eingaben rein? Also Tastatur, Maus, ist so das Übliche. Hatten wir unten auch, wir hatten ein Ausgabewerk, da konnte ich jetzt meine Zahl 23 eintippen. Ich stelle Ihnen gleich noch ein paar andere Schnittstellen vor, also Maus und Tastatur insbesondere. Da kommen aber Daten irgendwie in den Rechner rein. Wir haben ein Verarbeitungswerk, Steuerwerk, Rechenwerk und Speicherwerk. Ich denke, die Funktion dieser drei Werke sind, wenn Sie an dieses MOPS denken, Steuerwerk war oben, das hat sich um die ganze Verwaltung gekümmert, Rechenwerk führt die Subtraktion und Addition aus und das Speicherwerk verwaltet das Gedächtnis und ein Ausgabewerk. Also in unserem Fall einfach nur eine Zahl wird ausgegeben, in Ihrem Fall wäre es meistens, haben Sie eine Grafikkarte, eine Soundkarte, das sind ja so die Hauptausgaben, die man heutzutage hat. Man kann sich andere Sachen vorstellen, wo Daten wieder rauskommen, wieder über diese Schnittstellen. Vielleicht noch eine Netzwerkkarte wäre auch sowas. Wenn Sie genauer reinschauen, dann sehen Sie auch hier, dieser Verarbeitungsblock besteht aus dem Rechner mit dem Hauptprozessor, wo Steuer- und Rechenwerk drin sind. Und dem Speicherwerk, was manchmal, also inzwischen ist es wieder in den Chips drin, es war mal ein eigener Chip, aber diese North und South Bridge, das wandert zunehmend wieder, wir haben mehr Platz, alle, Moore'sches Gesetz, alle 18 Monate verdoppelt sich die Zahl der Transistoren, die wir auf so einer Fläche unterbringen. Das hält seit den 60er Jahren und laut Intel auch noch so die nächsten 10 bis 20 Jahre. Also sie haben Techniken, die sie gerade entwickeln, die dafür sorgen, dass diese Packungsdichte steigt. Die Architektur ändert sich gar nicht so sehr, das hatte ich ja auch schon gesagt. Also die Grundfunktionen eines Computers sind unverändert. Wir packen mehrere Kerne rein, wir können zusätzliche, eben, sagen wir die North und die South Bridge, können wir auch an Bord packen, alles hier rein, das geht dann alles viel schneller. Wir müssen uns nur um einen Abwärme, um einen Wärmetransport kümmern und nicht an drei Stellen. Dann so Fragen, wie soll die Grafikkarte auch? Das sieht Nvidia anders. Nvidia sagt, nein, nein, der Prozessor soll auf die Grafikkarte, das sind solche Streitereien. Dass inzwischen Grafikkarten so gut sind wie Prozessoren. Also Sie können viele Algorithmen inzwischen von Ihrer Grafikkarte ausführen lassen. Das ist ein ganz witziger Streit, weil die auch immer stärker werden. Und also jeder will natürlich der König sein und alle wollen Häuptling sein und keiner Indianer. Weil na klar die Häuptlinge natürlich auch sagen können, in welche Richtung die Entwicklung geht. Also haben Sie den Hauptspeicher, das Speicherwerk, was eben hier als, das ist so ein Block, nicht? Das ist alles im Verarbeitungsblock. Es kann physikalisch getrennt sein, der Trend geht dahin, dass es physikalisch wieder zusammenhängt. Oder hier eine andere Darstellung, das Rechenwerk und Steuerwerk in der CPU ist über ein Bussystem verknüpft mit dem Ausgabewerk und dem Speicherwerk. Das sind hier so eigentlich drei verschiedene Darstellungen. Hier sehen Sie nochmal das Bussystem, es gibt einfach nicht nur einen Bus, sondern mehrere Busse, Steuerbusse, Adressbusse, Datenbusse, die alle irgendwie zusammengebracht werden müssen. Da müssen Sie, das ist ja die große Kunst, dass sich die Leitungen nicht kreuzen, nicht? Da müssen Sie halt sehen, wie Sie die Leitung führen. Die müssen auch möglichst kurz sein, damit die Wege, also je kürzer die Wege, desto schneller das Gesamtsystem. So, das ist also der schematische Aufbau eines Computers. Gibt es dazu grundsätzliche Fragen? Ist das soweit verständlich? Soweit. Also es ist auf, auf der Ebene, dass Sie mal so eine ungefähre Vorstellung haben, was da passiert. Sie haben auch gesehen, was in so einem Rechenwerk, in so einem Steuerwerk passiert. Ich sage Ihnen, da passiert also auch bei diesen Geräten, die Sie in der Hand haben, da passiert nicht viel mehr. Es gibt raffiniertere Sprungbefehle oder es gibt inzwischen einen Befehl, um die dritte Potenz einer Zahl zu bilden. Also da müssen Sie nicht das kompliziert ausrechnen, sondern das macht dann das Ding intern, das geht schneller. Also Sie haben komplizierte mathematische Funktionen, manche haben dann auch, dann können Sie gleich einen Sinus ausrechnen oder sowas. Das ist dann direkt als ein Befehl, da müssen Sie das nicht mühsam in Tabellen nachschlagen. Also es gibt jede Menge mathematische Funktionen, es gibt auch raffiniertere Sprungbefehle, nicht nur größer und kleiner und gleich, sondern da gibt es alle möglichen anderen Varianten. Aber also die Befehlsgruppen, da gibt es gar nicht so viel mehr. Im Wesentlichen auch so ein paar Verwaltungsdinge. Also das hat sich nicht geändert und alles, was Sie programmieren, müssen Sie auf diese Befehle reduzieren können. Das ist die große Kunst. Das machen Programmiersprachen, dass sie ihre Aufgabe so zerteilen, dass sie sie letztendlich übersetzen können in diese Befehle. Und das wirkt erstmal magisch, solange sie nicht programmieren können, wie man eigentlich sowas wie eine grafische Ausgabe erreicht mit Addition, Sprung und Vergleichsbefehlen. Aber wenn sie mal anfangen zu programmieren, ich glaube, müssen sie nicht, oder? Doch, mussten sie? Müssen sie nicht wirklich? In ihrem Kurs müssen sie programmieren? Mussten. Also wenn Sie, aber gut, dann haben Sie sich ja schon mal damit beschäftigt, im Zweifel. Also Sie müssen nur noch den Übergang kriegen, was haben Sie gemacht, Java wahrscheinlich, in Java. Also den Übergang von Java in diese Maschinensprache, das ist jetzt erstmal so, wie funktioniert das? Das ist aber gar nicht mehr so viel, was Ihnen fehlt. Aber Sie haben schon mal gesehen, wie Sie mit Befehlen den Computer dazu bringen, Dinge zu tun, die Sie wollen. Man muss sich halt nur noch fragen, wie kann man das eigentlich übersetzen in diese simplen arithmetischen Operationen? Das könnte man sich Befehl für Befehl vornehmen, will ich jetzt ja gar nicht machen. Aber im Grunde genommen macht das ja auch, das Wesentliche macht ja der Compiler für Sie, dieser Java-Compiler und Interpreter. Der sagt, Sie müssen sich nicht mit diesen kleinen Befehlen beschäftigen. Das war so, in den 50er Jahren war das total hip, also Assembler programmiert heute kaum noch jemand. Einfach weil man es sich leisten kann, man hat genug Ressourcen. Aber der Compiler macht das und übersetzt das in genau so eine Sprache, in diese ganz simplen, einfachen Befehle. Und das führt uns dann auch zur Frage, wie geht's los, wenn Sie einen Rechner einschalten? Da haben Sie ja noch gar nicht Sie haben ja noch nicht mal die Möglichkeit, die Tastatur abzufragen, normalerweise. Sie können ja nur auf eine Taste drücken, da gibt's einen Strom, aber niemand in dem Rechner weiß eigentlich, was er mit diesem Stromimpuls anfangen soll. Und dafür gibt's, damit das eben überhaupt losgeht, dieses Basic Input-Output System. Das ist ein dieser Chips auf dieser Platine vor sich. Wenn der Computer startet, wird dieser Chip angesprochen, da ist einfach ein Programm fest eingebrannt. Das können Sie auch. Nein, Sie können es ändern, also Sie können tatsächlich den Chip ändern, also umprogrammieren, ist aber sehr mühsam. Die sogenannte Firmware, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, das ist von der Firma aus mitgeliefert. Die Software, die von der Firma aus dabei ist, die, was macht die? Der Prozessor prüft sich erst selbst und als Selbsttestprogramm. Also er guckt mal, ob alle Leitungen belegt sein, überall Strom drauflegen kann, also dass alles funktioniert, wenn es dann erstmal losgehen soll, ob alle Register ansprechbar sind, also ob es nicht einfach einen physikalischen Defekt gibt. Dann sendet er Signale über den Systembus, um sicherzustellen, dass alle Komponenten funktionieren. Alle Mann da, alle Mann bereit. Jawohl. Dann prüft er die Systemuhr, um zu gucken, in welchem Jahr sind wir, wo sind wir gerade, ob die auch funktioniert und setzt die sonst zurück. Und wenn er sie zurücksetzt, dann meistens auf 1970, weil also das Register halt so ist, dann sind wir am 1. Januar 1970. Müssten Sie dann einstellen. Dann untersucht er den Speicher auf der Grafikkarte, nämlich ob der funktioniert, ob er ansprechbar ist. Und dann sehen Sie zum ersten Mal irgendwie den schwarzen Bildschirm und dann geht's los. Dann sehen Sie was auf dem Bildschirm. Dann gibt es den Selbsttest, der prüft den Arbeitsspeicher. Bei älteren Rechnern sieht man noch, wie so eine Zahl hochläuft auf diesem schwarzen Anfangsbildschirm. Weil er guckt, es ist wirklich, also ich will ja mit diesem Speicher arbeiten, kann ich auch alles adressieren. Und je größer der Speicher, desto länger dauert es. Inzwischen geht das so schnell, dass Sie es im Zweifel gar nicht mehr sehen. Ergebnis kann man auf dem Bildschirm ablesen. Der Prozessor prüft, ob die Tastatur angeschlossen ist und ob irgendwelche Tasten betätigt sind. Wenn das der Fall ist, kommen Sie in dieses blaue Menü im Hintergrund, das BIOS. Das sehen Sie manchmal, press F2 und dann kommen Sie in dieses Menü und da können Sie dann so grundlegende Dinge des Computers einstellen. Das meiste wird man nicht verstehen, aber hier haben Sie das CPU Internal Cache, External Cache, nicht? Also dieser schnelle Speicher, Enable können Sie auch disablen aus verschiedenen Gründen. Quick Power und Self-Test, also hier haben Sie verschiedene Dinge. Aber auch hier, First Boot Device, wo suchst du eigentlich dein Betriebssystem, CD-ROM und solche Dinge? Also das ist das sogenannte, hier ist das Phoenix Award, BIOS, CMOS, Setup Utility, um so die grundlegenden Dinge einzustellen. Wichtig ist hier immer, press yes or no, das Y ist ja amerikanische Tastatur. Jeder Rechner glaubt erstmal, er sei amerikanisch und das Y liegt bei uns auf dem Z. Also wenn Sie irgendwann mal was bestätigen wollen, müssen Sie mal Z drücken. So, dann Prozessor schickt Signale zu den verschiedenen Laufwerken, um festzustellen, welche zur Verfügung stehen und zeigt Ihnen an, ich habe zwei Festplatten, ein CD-ROM-Laufwerk, ein USB-Stick, darauf könnte man jetzt booten. Und wenn der Selbsttest irgendwelche neue Hardware gefunden hat, erhält man die Möglichkeit, die Konfiguration entsprechend zu ändern. Das ist dieses Plug and Play. Ja, guck, gibt's was Neues, was angeschlossen ist und manchmal habe ich auch die Möglichkeit, dann direkt zu sagen, da greift darauf zu, der greift nicht darauf zu. Dann gibt es manchmal Komponenten, die über ein eigenes BIOS verfügen, also eben diese Plug-and-Play-Dinger, die haben schon selber eine Firmware drin und die werden in den Selbsttest mit einbezogen, dass auch die sagen, jawohl, bei uns ist alles klar, es funktioniert. Und nach dem Selbsttest wird der nächste Schritt ausgeführt, das Betriebssystem wird von einem Datenträger geladen, man nennt das Booten. Und er guckt sich, hier können Sie einstellen, in welcher First, Second und Third, in welcher Reihenfolge guckst du dir das an? Also guckst du erst auf die Festplatte, dann auf die CD-ROM oder umgekehrt? Das ist dann interessant, wenn Ihr Computer mal mit Viren verseucht ist und Sie wollen den reinigen von der CD-ROM, müssen Sie wahrscheinlich also bei älteren Rechnern im BIOS umstellen, dass er bitte von der CD-ROM bootet. Sonst legen Sie die CD-ROM ein, er bootet aber Ihr System von der Festplatte und dann haben Sie natürlich das gleiche Problem wie vorher auch. Danach können Sie zwar eine CD-ROM einlesen, aber die Viren sind ja schon aktiv, bevor Sie die Virensoftware starten. Das ist immer ein schlechter Ausgangspunkt. Also wenn Sie mal von so einem externen Device booten, müssen Sie im Zweifel bei älteren Sachen in dieses BIOS und die First Boot Device einstellen und können dann sagen, bitte von USB-Stick, von CD-ROM oder von einem externen Datenträger booten und damit können Sie die Reihenfolge festlegen. Dem BIOS ist das völlig wurscht. Das guckt dann dort nach. Er weiß ja, welche Speichergeräte angeschlossen sind. Er schaut dann danach und bootet entsprechend das Betriebssystem. Und dann kommt in der Regel Windows oder Linux oder Mac. Ist auch egal, auf welchem System Sie arbeiten. Also Mac funktioniert hier ganz genauso. Die haben ein anderes, sie nennen es ja nicht BIOS, sie nennen es irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie das nennen. Da gibt es irgendwie einen anderen Begriff. Da, also ist auch egal, aber das Prinzip ist immer das Gleiche. So, und dann noch als letzten Schritt sehen Sie hier die, also nicht als letzten Schritt, als wichtigen Punkt noch die Schnittstellen nach innen und nach außen. Das ist so die sogenannte Peripherie, die Sie hier anschließen können, die keinen internen Speicher verbraucht. Das sind auch die Ausgänge, die aus dem Computer rausgeführt werden. Wenn Sie da dran gucken, bei diesen Rechnern müssen Sie mal hinter sich schauen. Hinter sich sehen Sie ja diese verkabelten Rechner und da haben Sie dann diese Schnittstellen. Also in der Regel, die sind inzwischen auch normiert. Also dass die Keyboards lila sind und die Maus grün ist, also da soll die Maus ran. Und dann haben Sie hier noch Line-Out, also für Kopf-Lautsprecherausgang ist auch ein grüner Line-In, also so CD-ROM oder MP3-Player. Der Ausgang kommt hier rein, dann können Sie es aufnehmen oder ein Mikrofon können Sie anschließen. Und was auch zu dem Game-Port, da können Sie einen Joystick anschließen, einen Parallel-Port. Konnten Sie früher Drucker anschließen, inzwischen ist der, also Parallelport gibt es eigentlich nicht mehr, vielleicht haben diese Rechner haben vielleicht nur einen, weiß ich nicht. Serieller Port, auch für Mäuse oder für Modems, auch das ist ziemlich aus der Mode gekommen. Inzwischen hat man eben USB-Schnittstellen, die praktisch das gleiche sind, aber die sehen irgendwie schicker und sind schneller. Und so sieht das dann aus. Und das können Sie, das sind so diese Ausgänge, dann haben Sie vielleicht noch ein paar mehr, Firewire oder alle möglichen Sachen gibt es. Kann es da geben. Ethernet, genau, das hat man häufig auch so. Inzwischen Netzwerkkarten sind in der Regel drin, um sich einfach ins Netz zu bringen. Also das sind so diese typischen Ein- und Ausgabeschnittstellen, dass der Computer mit der Welt reden kann. Und dann spricht man auch von Multimedia. Also nicht, hier oben haben wir den ganzen Block an Druckern, was haben wir denn hier noch? Tastatur, Maus, Lautsprecher, das WLAN oder das LAN hier, ein Mikrofon wird angeschlossen. Das mag es, wird wohl das Modem sein. Und hier haben Sie dann auch solche Ausgaben, also hier ist die Stromversorgung. Hier sehen Sie nochmal die ganzen Komponenten, die also ein- und ausgegeben werden. Und die Frage, die nächste, die man sich stellen muss, bis jetzt haben wir ja nur ein BIOS laufen und ein Betriebssystem. Der Computer kann ja immer noch nichts Vernünftiges ausführen, außer er führt jetzt ein Programm aus, er steuert ein Kraftwerk oder ein Staudamm, nicht? Also da braucht er keine Eingaben unbedingt von Benutzern. Aber auch häufig brauchen da Computer zumindest eine Eingabe von Sensoren. Also irgendwie muss ja was in das Ding rein. Eingabe, Verarbeiten, Ausgabe. Wir müssen in den Computer was reinbringen. Und das führt uns zu der Frage, wie kommuniziert eigentlich ein Computer mit seiner Peripherie? Problem ist folgendes. Nehmen Sie mal an, so ein Computer mit seinen 3 Milliarden Befehlen pro Sekunde wüsste gerne, wann Sie eine Taste drücken. Wie würden Sie das machen? Um rauszufinden, ob Sie eine Taste drücken als Computer. Wie finden Sie raus, ob Sie eine Taste drücken? Der sitzt hier und rechnet vor sich hin, hat aber nichts zu tun und sagt, gib mir Input. Und wie kriegt der raus, ob Sie eine Taste drücken? Wie würden Sie es umsetzen? Sie sind jetzt Ingenieur und sollen jetzt dafür sorgen, dass Tastendrücke des Benutzers eingelesen werden können und dann zu verarbeiten und entsprechend wieder ausgegeben werden. Ist gar nicht trivial, oder? So, stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eines dieser Probleme. Sie haben zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ich frage regelmäßig nach. Ich gehe regelmäßig zur Tastatur, sagen wir mal 10-mal pro Sekunde und frage die Tastatur, hey, Miley, gibt es eine Taste? Gibt es eine Taste? Gibt es eine Taste? Das kostet immer 100 Zyklen von unseren Milliarden, kein Problem. Dann müssen Sie aber auch zur Maus gehen. Fragen mal mit der Maus oder zum Mikrofon. Gibt es da, liegt was vor bei der Netzwerkkarte? Liegt was vor? unglaublich lästig. Das nennt man Polling, also Umfragen machen. Und der, wenn er seine ganze Peripherie abklappert, um zu gucken, ob was, also die Tastatur, die ist so klug, dass sie zumindest eine Taste zwischenspeichert. Sie drückt eine Taste und sagt, ich habe was. Aber sie sagt es ja nicht, wenn sie wartet, bis sie gefragt wird bei diesem Polling-System. Ist eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen. War aber lange so auch einer der Gründe, warum man gesagt hat, Echtzeitverarbeitung ist reine Verschwendung von wertvoll. Also ne, so ein Computer kostet 2 Megawatt. Wissen Sie, was das kostet, wenn wir hier auf Ihre Taste warten müssen? Nein, nein, die Lösung ist, Sie geben uns Ihr Programm auf Lochkarte, Sie arbeiten es ja auf Lochkarte und wir lassen das den Computer durchrechnen, dann muss er nicht auf Sie warten. Das war ja der große Grund. Haben wir ja gesehen, Geschichte von Multitasking. Es ist zwar sehr bequem für Sie, dass der Computer auf Sie wartet, aber eine unglaubliche Ressourcenverschwendung bis heute, muss man sagen. Aber heute ist es eher egal. Dann lassen Sie Ihren Computer lieber 3D-Stern-Animationen rechnen als Bildschirmschoner, damit er sich nicht so langweilt. Also der Computer langweilt sich eh die meiste Zeit. Also der macht ja irgendwas, der ist immer sehr beschäftigt, aber... Also in der Regel ist es halt mit sich selbst beschäftigt. So, also Polling ist eine Variante, aber wirklich eine denkbar schlechte. Die andere ist Interrupt. Also Sie sagen, immer wenn Sie eine Taste drücken, löse ich einen sogenannten Interrupt Request aus und sage, hier liegt was vor. Das können Sie sich vorstellen, Sie sitzen zu Hause und hören Musik und dann klingelt das Telefon. Das ist ein sogenannter Interrupt Request, den Sie meistens auch annehmen. Also Sie sagen nicht, geh weg, sondern ja, ich bin da. Dann sprechen Sie am Telefon, das ist jetzt der zweite Prozess, und dann klingelt es an der Tür. Das ist ja noch wichtiger als Telefon. Also sag mal, Moment, ich bin gleich wieder da, wieder ein Interrupt, dann holen Sie das Paket ab, gehen wieder zum Telefon, ich bin wieder da, reden zu Ende und dann können Sie mit Ihrer Musik weitermachen. Weil Sie entscheiden, welche Anforderungen wie wichtiger sind. Sie gehen aber nicht alle 2x zur Minute zur Tür und gucken, ist jemand da? Das wäre ja völlig albern. Oder Telefon abheben. Ja, will mich jemand anrufen? Nein, dafür gibt es diese Telefonglocken, die halt klingeln. Oder Türglocken, die sagen, da steht jemand an der Tür. Und das liegt dann an Ihnen zu entscheiden, Sie sind da oder nicht. Und der Computer macht es genauso. Der sagt, hör zu, hier habe ich einen sogenannten, der PIC, nicht? Das ist so ein programmierbarer Interrupt Controller. Der hat 7 Eingänge und an diese 7 Eingänge, hier kann eine Tastatur ran, hier kann eine Maus dran, hier kann eine Soundkarte dran, hier kann eine Floppykarte dran und so weiter. Und immer wenn da was vorliegt, sagen die, ich habe was. Und dann sagt der, okay, ich sag's dem, der CPU legt auf diese, das ist eine dieser Pins, legt da Strom drauf, die CPU, da gibt's was für mich. Okay, alles klar, lässt alles stehen und liegen, also packt den aktuellen Befehlsregister in den Speicher, das, ne? Also wo bin ich gerade, was mache ich gerade, so viele Zustände sind das gar nicht. Was ist der Zustand meines Akkus und meiner ganzen Register, was ist der Zustand des aktuellen Befehlsregisters, also meistens der aktuelle Befehl wird noch ausgeführt, fertig, execute, aber der nächste wird nicht geholt, sondern dann guckt er nach, okay, Was liegt eine Anfrage da? Hier, da sind die Leitungen D0 bis D7, nochmal 8 Leitungen, die wir brauchen. Was liegt denn an? Ja, ich habe einen Interrupt von Nummer 1. Okay, was bedeutet das für mich? Dann guckt er in der anderen Tabelle nach, die CPU. 1 heißt, wo muss ich hingehen? Okay, im Speicher da oben liegt das Programm, was sich um 1 kümmert, also Tastatur. Das wird jetzt ausgeführt, wird geladen und ausgeführt, das heißt, verarbeite den Tastendruck. So, und dann ist der verarbeitet und dann sagt, alles klar, danke für den Anruf, und holt sich von dem Speicher seinen alten Programmwert, wo war ich gerade, was war der Zustand meiner Register, und macht weiter. Und ne, 01 ist Keyboard, das heißt, das ist dieser Tastaturtreiber, der wird irgendwo im Speicher geladen und kümmert sich um die Verarbeitung der Tastatureingaben. Meistens sowas wie, schreibt die Tastatur in den Speicher und gibt es den Wert auf dem Bildschirm aus oder gibt es an das gerade aktuelle Programm weiter. Solche Dinge passieren da ja. Jetzt wird man zu Recht einwenden, 8 Interrupt-Pins ist ein bisschen wenig. Es gibt viel mehr Dinge, die man so, die Interrupt brauchen. 16 ist so das Mindeste. Wenn Sie mal in Ihre Systemsteuerung gehen, sehen Sie, wenn Sie ein bisschen in die Ressourcenverwaltung reinschauen, wie viele Interrupts überhaupt liegen. Manche liegen auf dem gleichen, nicht? Aber mindestens 16 haben wir. Also wir können diese Interrupt-Controller auch kaskadieren, also hintereinander schalten. Das heißt, wir haben von 0 bis 7 und von 8 bis 15, dass wir zumindest 16 Peripheriegeräte anschließen, die zum Teil dann auf dem gleichen Interrupt liegen. Also da müssen Sie dann aufpassen, dass Sie nicht gleichzeitig mit der Maus arbeiten können und mit dem Lichtgriffel oder so, also da, weil die sich einfach ins Gehege kommen. Meistens so Trackpad und Maus, das ist so ganz beliebt. Also Sie können, wenn Sie eins bedienen, dann also können Sie sich darum streiten, wer jetzt die Maus steuert, weil die auf dem gleichen Interrupt liegen. Und dann müssen Sie sich halt entscheiden, was Sie da bedienen wollen. So, das ist dieses Interrupt-Verfahren. Inzwischen ist auch der PIC Teil der CPU, also wird alles so. Das sind so Dinge, die werden alle eingesaugt, weil der Platz da ist, dann geht es auch viel schneller. Da haben wir das eine und müssen nicht ständig an jedem Peripherieausgang fragen, liegt was vor, liegt was vor. Das andere ist, wenn, sagen wir mal, die Festplatte jetzt sagt, ich habe eben ein neues Foto, was ich einladen will, das muss jetzt in den Speicher, läppische 7 Megabyte. Wir werden sehen, dass es eigentlich noch viel mehr ist. Aber das Foto selber ist erstmal 7 Megabyte groß. Die müssen jetzt von der Festplatte in den Arbeitsspeicher, damit sie verarbeitet können. Das müsste in unserem Verfahren, wie wir es jetzt kennen, auch über die CPU gehen. Weil die nämlich sagt, okay, lies es von dort ein und schreib es nach hier. Das muss aber alles über das Steuerwerk und das Rechenwerk gehen. Das heißt, in dieser Zeit könnte man überhaupt nichts machen, während sie laden oder speichern. Manchmal hat man das Gefühl, es ist so. Faktisch ist es meistens aber so, dass sie dann zumindest etwas anderes ausführen können. Also während Photoshop lädt, können sie zumindest in Word weiterschreiben. Und während Word dann speichert, können sie zumindest ihre E-Mail bearbeiten. Das heißt aber, irgendwo muss die CPU entlastet werden, dass dieser unglaublich langsame Speicher, externe Speicher, noch schlimmer, wenn Sie von CD lesen oder sowas, also einen Film sich anschauen. Sie könnten nicht einen Film von CD lesen oder eine MP3 hören, Musik hören und gleichzeitig dabei eine Mail schreiben oder im Netz arbeiten, wenn alle Speichertransfer über den Computer gehen. Also gibt es als zweites sehr wichtiges Architekturmerkmal den Direct Memory Access. Das ist das zweite über der Ressourcenverwaltung. Im Grunde genommen ist ein DMA wieder ein Chip, der sagt, okay, es gibt bestimmte Anforderungen, da muss die CPU nicht mit belastet werden. Das machen wir im Vorzimmer aus. Also von Eingabe, Ausgabe in den Speicher, also von CD-ROM in den Speicher, von Speicher auf Floppy oder auf Festplatte oder auf USB-Stick. Das machen wir hier aus. Und auch da gibt's dann ein paar weniger, nicht so 8 Kanäle, sagt man in der Regel, um halt bestimmte speicherintensive, aber langweilige Aufgaben von der CPU abzuziehen. Also Interrupt und Direct Memory Access sind da zwei ganz wesentliche Merkmale, die, muss man auch sagen, von DEC in den 60er Jahren so also vorangetrieben wurden und dann so zum allgemeinen Repertoire der Computerarchitektur gehören. Aber dafür sorgten, dass Computer wieder spürbar schneller wurden. Nicht, weil die CPU viel schneller wird, aber weil so langweilige und langwierige Prozesse von der CPU ferngehalten werden. So, und das Ganze eben wird gearbeitet in diesem Memory Management. Sie haben ja Adresspins, nicht? 4 Gigabyte, wie viel werden das sein? 32 Pins. Damit können Sie 4 Gigabyte Speicher ansprechen, insgesamt. Das muss aber nicht 4 Gigabyte Speicherriegel sein. Ein Teil ist Accessible RAM Memory. Das sagte Microsoft mal. 640 Kilobyte ist genügend für jeden. Also 640 Kilobyte ist lächerlich gar nichts heutzutage. Aber es gab mal eine Zeit, da konnten sie überhaupt nur die ersten 640 Kilobyte ansprechen. Aus heutiger Sicht, das ist absurd, aber das ist eine dieser vielen Dinge, die die Computergeschichte begleiten. So wie 5 Computer ist ungefähr der Weltmarkt. So, dahinter liegt dann Legacy Video Card, Memory Access, also Teile einer Videokarte, Expansion Area for ROM for Old Peripherals Card, Extended System BIOS, also auch das BIOS ist ja ein Programm, was ausgeführt wird, das ist dieser eine Chip, aber für den Prozessor ist es egal, wo auf der Platte oder wo auf der Welt sein Speicher liegt. Er sagt, ich führe jetzt aus diesen Befehl. Insofern hat das BIOS, System BIOS, sehen Sie hier, also in dieser Architektur hier, zwischen 960 Kilobyte und 1 Megabyte, da liegt dieses Grundprogramm. Physikalisch liegt es in einem eigenen Chip. Für das Memory Management ist es egal. Und für die CPU auch. Die sagt, hol mir jetzt bitte Adresse 960 plus 1. Also bei 960 Kilobyte plus 1, hol mir das. Und das Memory Management weiß Bescheid, ich weiß, das liegt auf dem Chip, dann hole ich es dir. Na, dann haben wir hier Accessible RAM, also den ganzen Hauptspeicher. Und hier drüber ist dann noch andere, hier ist ein High BIOS und verschiedene andere für Interfaces. Hier irgendwo liegen dann auch die Grafikkarten dazwischen, also hier oben. Wenn Sie was reinschreiben, dass Sie es nicht in den Hauptspeicher schreiben, sondern auf die Grafikkarte. Und die Grafikkarte kümmert sich darum, dass es auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Das muss aber irgendjemand sich drum kümmern. Und das Ganze macht, das sehen Sie hier nicht, im Memory Management. Also hier haben Sie nicht, Direct Memory Access wird hier verwaltet, Input, Output, Interrupt Requests werden verwaltet, also Input, Output sind welche Schnittstellen gibt es und Memory. Das sind so die Hauptressourcen, die Sie verwalten können. Das ist auch die Aufgabe des Betriebssystems, sich darum zu kümmern. Zu sagen, okay, ich habe hier Speicher, du kommst dahin, du kommst hierhin, beziehungsweise manche Dinge sind schon vorher festgelegt, also durch das BIOS zu sagen, ich liege hier, manches ist festgeschrieben, manches macht das Betriebssystem. Aber solche Ressourcen werden eben, wie Sie hier sehen, vom Betriebssystem auch verwaltet. Also wer ist für, was macht der PCI-Bus? Also hier dieser Memory-Bereich, dieser Speicherbereich wird über den Bus angesprochen. Das ist auf dem System Board, das ist die Grafikkarte und so weiter. Also insofern muss die CPU immer, sie schickt eine logische Adresse an dieses Memory Management Unit und die sucht sich eine physikalische Adresse aus. Wirklich irgendwo steht dann ein Pin unter Strom. Das macht dieses Memory Management Access. Und dann funktioniert es, dass die CPU sich überhaupt nicht drum kümmern muss. Also die muss sich um viele Sachen nicht kümmern, weil es so einen ganzen Ring an Service-Speicherstellen gibt oder an Service-Chips gibt, die sich um die Speicherverwaltung kümmern oder um Direct Memory Access oder um die Abfrage, dieses Polling über Interrupt Request, also die Abfrage von Ein- und Ausgaben und die CPU erst dann belästigt wird, wenn wirklich was anliegt. So, vielleicht wird es jetzt klarer. Nochmal Fetch Decode Execute. Machen Sie mal, ich synchronisiere gerade mal wieder die Bildschirme. Einfach so zum Sinne der Wiederholung, wo waren wir stehen geblieben? Store A, also Steuerlogik geht zur Speicherlogik, holt sich den Befehl. Wir waren unter Sub A, also wir müssen jetzt zu Nummer 14, 15 gehen. Steuerlogik macht, das ist jetzt wieder auf dem Chip, es wird dekodiert, Fetch, Decode. Das war jetzt Fetch, jetzt kommt Decode, das heißt so viel wie STA, also speichere den Inhalt des Akkus an die Stelle A. Das wissen wir jetzt, das ist auf der CPU, das Speicherwerk oder diese Memory Management Unit kümmert sich darum, wo der Speicher physikalisch liegt, ob in der Grafikkarte, in der Erweiterungskarte. Jetzt holt er sich den Inhalt vom Akku, Steuerlogik wieder, gibt es an die Speicherlogik und sagt, speicher es bitte an der Stelle 64, das ist hier unten, und die Speicherlogik weiß wiederum, wo das liegt. Und das könnte jetzt eine Grafik, das könnte ein Pixel sein. Das Ganze nur, um einen Pixel darzustellen. So, und jetzt geht es halt weiter. Befehlsregister wieder hoch. Warten Sie mal, was man hier, glaube ich, tun kann, ist die Animation. Ich kann ja mal zumindest auf Mittel gehen. Das läuft er runter und jetzt lädt er. Jetzt muss er wieder, also er hat zwar noch im Akku, was er gerade gespeichert hat, aber jetzt muss er gerade das Ganze nochmal laden. Sie sehen, wir können die Taktrate in diesem Programm erhöhen. Befehlszähler wird erstmal hochgeschrieben. Und jetzt könnte eine moderne Architektur würde sagen, okay, 18, ich hole mir schon mal den Befehl an der Stelle 18, damit du so gleich den Befehl zur Verfügung hast. Jetzt holt er sich wieder das, was er gerade gespeichert hat. Und jetzt geht er in die Schleife. Was wir jetzt haben, wir zählen jetzt rückwärts. Von 22 rückwärts. Das heißt, wir speichern das Ding erst einmal. Der ist immer noch zu lahm. Also wir holen es jetzt. Zack, zack. Speicher das an die Stelle B. B, wissen wir, ist 65. Das ist diese Speicherstelle hier unten. Wird dekodiert. Speicher nach 65. Und zwar den Akkuinhalt. Ach, ich bin wieder bei langsam, deswegen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist hier doch schiefgelaufen. Zack, also holt er sich. Zack, 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 wird da unten gespeichert. Nächster Befehl wird geholt. Out B. Gib's bitte hier im Ausgaberegister aus. Da sagt er, wohin? Ich hole mir B und gib's aus. Hier steht hier eine 22. Jetzt wird der Programmauflauf angehalten, weil ich hier eingeben, nach jeder Ausgabe bitte stoppen. Okay, wir sagen, wir machen weiter. Was soll er jetzt tun? Subtrahiere, holt sich den Befehl, subtrahiere 2. Das wird gemacht. 2 wird abgezogen. Ergebnis wird mit 0 verglichen. Sind wir schon bei 0? Compare 0. Also wird hier geguckt. 0. Ist es 0? Nein, es ist größer. Also jump if greater than. Und jetzt kommt mal was Interessantes. Was Neues für uns. Ich mache es mal wieder mittelschnell. Was in dieser Form noch nicht da war. Er vergleicht jetzt, ist es größer? Ja, es ist größer. Was müssen wir dann machen? Wir müssen nämlich zurückgehen zu Schleife, zu 18. Wir ändern den Befehlszähler. Das ist ein Sprung, eine bedingte Anweisung. Und jetzt geht er und sagt, okay, dann mache ich halt weiter bei 18. Ist mir doch egal. Geht also zurück zu 18 und holt sich den, also Befehlszähler ist 18, das ist hier die Zeile 21, aber das ist im Speicher die Stelle 18, weil hier so viele Kommentare auch dazwischen sind. Das ist einfach Schleifen. Jetzt geht er wieder, holt sich, speichert den aktuellen Wert in B. Das ist ja jetzt die 20, wir haben ja zwei subtrahiert. Und geht das jetzt so lange durch, das können wir noch zu Ende machen, schnell, und dann lasse ich sie auch in Ruhe. Das geht jetzt ganz flott. Obwohl, so flott geht das nicht, weil ich mit 23 angefangen habe. Und speichert jetzt, hat das wieder. Okay, ist wieder angehalten. Und jetzt sagt er, ist größer 0? Nein, ist es nicht. Subtrahiert 2. Und das geht jetzt so lange weiter, bis er bei 0 ist und dann ist er fertig. Und so funktioniert das. Auch mit den bedingten Anweisungen. Man springt einfach so. Das ist das, was Sie unter if haben, nicht? Bei if ist das oder bei while. While ist so ein Vergleich. Sind wir schon, ist die Bedingung erfüllt? Wenn nicht, springen wir wieder zurück. Für den Prozessor bedeutet das, ändert den Befehlszähler auf den Wert, wo du hin sollst, nicht? Also wo der Schleifenbeginn ist oder wo der Block hinter der if-Anweisung, und führt das entsprechend aus. Aber das Steuerwerk ist ganz egal. Das ist im Grunde genommen immer nur so mein aktueller Zustand. Ich habe hier ein Speichergedächtnis, und wenn du mir sagst, ich soll woanders hingehen, dann mache ich einfach da weiter. Und wenn Sie so einen Sprungbefehl in die falsche Richtung machen, dann stürzt die ganze Geschichte auch ab. Dann landet der hier im Orkus und weiß auch nicht mehr zurück und das ganze Programm bleibt stehen. Und das kann Ihnen passieren, dass Sie, sagen wir mal, Ihr Programm überschreiben durch zu viele Daten. Und plötzlich stürzt es ab. Warum? Weil irgendwie sich das hier verschluckt hat. Dann ist hier ein Sprungbefehl, dann springe bitte zu 39. Wie auch immer die da reingekommen ist, schlampig programmiert oder überschrieben. Er springt ja hin, kommt bei der Null raus und sagt, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wo ich herkomme, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich mache gar nichts mehr. Und dann können Sie den Rechner nur noch ausschalten, was Sie jetzt auch tun können. Und ich wünsche Ihnen eine gute Woche.